Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Moin Moin, im wahrsten Sinne des, oh Gott, meine Stimme, das merkt, man merkt richtig, dass es wirklich Moin Moin ist heute. Moin Moin und herzlich willkommen zur 396. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Und jetzt sind wir richtig komplett wieder da aus der Sommerpause. Und zwar sind bei mir zum einen Laura.
Hallo.
Zum anderen André.
Moin.
Und zum anderen mein Goldstück Theresa. Herzlich willkommen.
Hallo, Chris.
Also Theresa und ich sind ja jetzt schon, glaube ich, ein bisschen geübt im frühmorgens aufnehmen, aber dass wir jetzt in kompletter Runde hier vor, wie sagt man, vor Anbruch des Tages quasi podcasten, das ist schon sehr ungewöhnlich, Laura. Hast du schon mal so früh irgendwas aufgenommen, gepodcastet?
Ich glaube tatsächlich nicht, aber ich finde es ja trotzdem, also es ist ja später, als man mit der Arbeit anfangen würde, bei mir zumindest. Deswegen geht es einigermaßen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass mir der ein oder andere Gähner entfährt.
Das ist alles Atmosphäre. Das ist herzlich willkommen. Ja, wie waren deine Sommerferien? Konntest du dich etwas erholen? Wir haben letztes Mal schon festgestellt, als wir noch ohne dich hier unterwegs waren, dass wir jetzt eigentlich unsere Sommerpause gebrauchen könnten. Aber naja.
Ja, irgendwie, man stellt sich das ja immer so vor, dass man dann total viel mehr Zeit hat, aber bei mir war das irgendwie gar nicht so. Ich hatte irgendwie dann trotzdem ganz viele andere Sachen zu tun, aber natürlich auch sehr viele schöne Sachen, auf die ich Lust hatte, deswegen habe ich die Sommerpause auf jeden Fall genossen, aber ich habe jetzt nicht wirklich gefaulenzt trotzdem.
Sehr gut. Ja, ansonsten kurz noch der Hinweis, wenn ihr mehr von uns hören wollt, ein bisschen Bonus-Content uns unterstützen wollt, schaut auf unsere Supporter-Seite auf Steady vorbei, kommt gerne zu unseren Saturday Night Fright-Veranstaltungen. Im Oktober schauen wir uns From Dusk Till Dawn an, im November schauen wir uns Das Schweigen der Lämmer an und im Dezember gucken wir Sleepy Hollow. Da gibt's jetzt, André Zwinker, mittlerweile auch schon Tickets, habe ich gehört.
Ja, das war ganz witzig, weil wir haben ja letzte Woche bei der Aufnahme gesagt, die sind noch nicht online und dann quasi so mehr oder weniger während der Aufnahme oder danach waren sie dann online, wieder typisch, haben es gejinxt. Von daher, genau, am 13.12. Sleepy Hollow im Savoy gibt es jetzt auch Tickets, genauso wie für From Dusk Till Dawn, wie für im Oktober, wie für Schweigen der Lämmer im November und dann eben Sleepy Hollow im Dezember.
Perfekt. Wir reden heute, beziehungsweise auch in den nächsten 3 Wochen über das, ja nee, ist ja Quatsch, wenn ich jetzt sage über das Conjuring-Verse, wäre es Quatsch, weil wir uns auf die 4 Hauptfilme beziehen, also The Conjuring 1 bis 4, also bis zum neuen aktuellen Kinofilm, aber ich frage trotzdem erstmal in die Runde allgemein gefragt, was Theresa bedeutet, das klingt jetzt sehr tieftragend, sehr deep. Was bedeutet dir das Conjuring-Verse? Kannst du generell mit diesem Universum was anfangen? Findest du, ist es bei dir eher so die Hauptreihe oder auch so die Filme wie The Nun und Annabelle oder interessiert dich das eigentlich gar nicht und du bist hier zwangsweise unterwegs? Wie ist da deine Vorerfahrung und hast du The Conjuring überhaupt schon mal vorher gesehen? Vielleicht frage ich mal so zuerst.
Ja. Ich glaube, die Frage ist eine bessere. Ich habe den ersten Teil vorher auch schon, ich glaube, 2-mal gesehen, aber ich habe keinen anderen Teil gesehen. Ich habe gedacht, ich habe Conjuring 2 gesehen, jetzt habe ich nochmal so auf Letterboxd geschaut und ich glaube, ich kenne diesen Film nicht. Ich glaube, ich habe da irgendeinen anderen, ich glaube, ich habe Insidious 2 oder so mal gesehen und habe das dann wieder alles in einen Topf geworfen, in meiner Erinnerung. Also ja, ich kenne tatsächlich nur diesen Film und muss aber auch sagen, also obwohl ich den jetzt, ich bin jetzt irgendwie da keine Haterin von oder so, aber man kriegt ja diese Trailer von diesem Film um die Ohren gehauen im Kino, wie nichts anderes. Vor allem, wenn man regelmäßig in Horrorfilmen geht, gibt es eigentlich immer irgendeinen Conjurverse-Ableger, der auch da, wo man da den Trailer reingespült bekommt. Und der sieht immer nicht so ansprechend aus, muss ich ehrlich sagen. Dass ich immer schon denke, vor allem jetzt irgendwie, wenn ich dann irgendwie hier diesen The Nun 2 Trailer gesehen habe, dachte ich so, oh nee, ey. Weiß ich nicht, spricht mich irgendwie einfach gar nicht an. Und deswegen habe ich dann einfach beschlossen, das gut sein zu lassen und damit zu leben, dass ich das einfach nicht schaue. Weil ich glaube, es mir nicht so viel Freude bereiten würde.
Dann bin ich gespannt, ob zumindest die Hauptreihe dich eines Besseren belehren kann.
Ja, ich bin auch echt gespannt auf die.
Ja. Laura, wie sieht's bei dir aus? Kannst du mehr mit dem Thema und mit dem Universum anfangen?
Also ich habe den ersten damals im Kino gesehen und fand, also war auf jeden Fall sehr positiv überrascht und habe mir die folgenden Teile auch im Kino dann alle angeguckt. Ich glaube, was mich bei der Reihe irgendwie immer so ein bisschen bei der Stange gehalten hat, sind halt die beiden Hauptfiguren. Das kann ich schon mal vorweg sagen, dass ich die irgendwie sehr gerne mag. Dementsprechend habe ich dann auch Annabelle und The Nun eine Chance gegeben, muss aber sagen, dass das für mich dann irgendwie gar nicht funktioniert hat. Also ich glaube, da habe ich in beiden Fällen nur die ersten Teile gesehen und habe es dann auch, wie Theresa gehandhabt, uns gut sein lassen, weil das irgendwie für mich dann zu sehr dieser Geisterbahn-Horror war. Viel mit Jumpscares und so, das war irgendwie dann nicht mehr meins.
Ich bin ja ein kleiner Verfechter von Annabelle 3. Den mag ja niemand, aber ich finde den irgendwie ganz putzig. Bin da aber ansonsten auch bei euch, fand jetzt auch die The Nun-Filme, die anderen Annabelle-Filme, jetzt, weil da hatte Mike Flanagan einen von denen gedreht?
Boah, keine Ahnung.
Flanagan nicht, den zweiten hat, glaube ich, Soderbergh gemacht.
Ah, stimmt, ja, stimmt. Sandberg, ne? Nicht Soderbergh.
Sandberg, ja.
Und ich glaube, einen habe ich abgebrochen nach ein paar Minuten schon, das war dieser La Llorona.
Der ist furchtbar.
Aber das ist ja von demselben Regisseur, das ist derselbe Regisseur, der jetzt auch Teil 3 und 4 von Conjuring gemacht hat, ne?
Das lässt mich nichts Gutes erahnen für meinen Kinobesuch.
Glaube ich zumindest, dass das so war. Jetzt wirken wir ausnahmsweise mal ein bisschen uninformiert, aber ich bin mir relativ sicher, dass der auch La Llorona gemacht hat.
Ja, und ja. The Nun 2.
Ja.
Achso, Michael Chaves, ja, genau.
Ja. Aber André, wie sieht's bei dir aus? Du bist ja auch ein Experte des Übernatürlichen, der sich mit... Ich leite dich jetzt einfach so ein. holt dich das ab.
Willst du mich jetzt so als Geisterjäger hier inszenieren?
Ja, wegen Ende mit Schrecken, habe ich dir jetzt gedacht. Du bist so ein paranormaler Ghostbuster quasi.
Ja, genau, Ghostbuster. Ich bin schon doch, also von diesen ganzen Mainstream Jumpscare Geister Haunted House Reihen bin ich ja immer noch am meisten Verfechter von Insidious. Das ist ja so meine Nummer 1 in dem Bereich, aber ich kann Conjuring schon viel gut heißen. Ich finde schon, dass der nochmal, also James Wan kann man ja auch sagen, was man will, aber der hat ein Händchen.
Ja.
Und wenn er auch selber am Regiestuhl sitzt, dann passiert das, also passt das auch immer noch mal besser, als wenn er nur produziert. Er kickt ja gerne die Reihen so off und dann ist er raus. Aber ich finde schon, dass er da so wirklich diesen modernen Haunted House Horror da noch mal auf ein, ja, ich will nicht sagen so ein neues Level, das klingt fast schon zu übermaßend, aber er hat da schon eine gute Reihe installiert, die auf einer guten Grundlage basiert, die auf einer guten Idee basiert, mit der du wirklich viel machen kannst, mit sympathischen Figuren und so. Und das ist halt das Ding. Also er hatte da schon eine gute Vision. Und naja, wie gut es im ersten letztendlich geklappt hat, werden wir heute nochmal besprechen. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass ich jetzt im Rewatch, der jetzt auch schon echt, also das letzte Mal Conjuring 1 schon wirklich lange her. Vielleicht, also ich habe ihn nochmal gesehen seit dem Release, aber auch bestimmt schon, keine Ahnung, 8-9 Jahre her. Dass ich doch ganz schöne gute Zeit damit hatte und wieder gemerkt habe, was das für eine Qualität hat.
Ich glaube, ich habe den sogar nur im Kino gesehen vorher, erinnere ich mich, glaube ich, dran. Obwohl ich den eigentlich ziemlich mochte, damals, wie es heute ist, weiß ich noch nicht. Habe ich den aber danach, glaube ich, nie wieder gesehen bis jetzt. Ist auch schön, dass ihr jetzt direkt die Triggerpunkte schon gesetzt habt, indem ihr Insidious erwähnt habt. Und jetzt kommen bestimmt wieder Kommentare, die sagen, ja, und das macht ihr gleich als nächstes. Nein, machen wir nicht, aber wir machen es irgendwann. Und viel wichtiger ist das, was Laura vorhin erwähnt hat, nämlich die zwei Hauptfiguren, Ed und Lorraine Warren, die ja echte Persönlichkeiten sind, die hier sozusagen in dem Film zu sehen sind. Das war ein Ehepaar aus den USA, das als Dämonologen und Spukforscher Bekanntheit erlangte, und die haben ja angeblich mehrere tausend paranormale Fälle untersucht, und da sind auch einige der berühmtesten Spukgeschichten des 20. Jahrhunderts drunter. Beispiele, die erkennt man zum Beispiel auch aus anderen Filmen, zum Beispiel das Amityville Haus ist, glaube ich, sehr bekannt. Die Annabelle-Puppe, das Spukhaus der Familie Perrin, darum geht es ja heute in unserem ersten Film. Der Poltergeist von Enfield in England und der Werwolf von Southend. Das sind so die bekanntesten Fälle, und natürlich auch das Haunting in Connecticut. Das sind so die markantesten Fälle, die zwei untersucht haben. Ed Warren wurde 1926 in Bridgeport, Connecticut geboren und wuchs in einem Haus auf, in dem es laut eigenen Aussagen zu unerklärlichen Phänomenen kam. Nach dem Zweiten Weltkrieg, an dem er teilnahm als Navy-Offizier, besuchte er dann eine Kunstschule, und als er zwischendurch mal aus dem Krieg heimkam, heiratete er seine damalige Freundin, oder die damals schon seine Freundin war, Lorraine Warren, die ebenfalls in Bridgeport, Connecticut zur Welt kam, allerdings 1927. Und auch Lorraine entdeckte schon in ihrer Kindheit gewisse spirituelle Fähigkeiten, unter anderem das Sehen von sogenannten Auren. Ja, und nach dem Krieg und nach der Hochzeit reisten die beiden gemeinsam durch New England. Ed malte da vermeintlich Spukhäuser, und Lorraine trat dann mit den Hausbewohnern in Kontakt und erhielt so Zugang zu zahlreichen Fällen, und sie gründeten dann 1952 die sogenannte New England Society for Psychic Research, die NESPR, die älteste bis heute bestehende paranormal arbeitende Forschungsgesellschaft der USA. Und über drei Jahrzehnte lang galten die Warrens als führende Spukforscher in den USA. Sie erhielten zahlreiche Vorträge über Parapsychologie, sogar an der Militärakademie in West Point 1972. Und das Ganze finanzierten sie dann zum Beispiel über den Verkauf von Büchern und auch über Vortragsrechte. Und sie haben dann auch in ihrem Haus so eine Art Okkult-Museum aufgebaut, in dem zahlreiche Objekte aus ihren Fällen ausgestellt waren. Natürlich auch die, das kennt ihr aus dem Film, die berühmt-berüchtigte Annabelle-Puppe. Und ja, ab den 2000ern leitete dann der Schwiegersohn Tony Sparrow die NESPR weiter. 2006 verstarb dann Ed Warren, und 2019 verstarb Lorraine dann in Connecticut. Sind auf jeden Fall sehr, ja, interessante Persönlichkeiten, Laura. Ich glaube, man kann sich ja diesem, ich meine, wir als Horrorfans, wir haben natürlich auch immer so einen Drang zu Geistergeschichten, Spukgeschichten, alles ist ja Horror, ob es jetzt nun echt ist oder nicht. Das muss ja jeder für sich entscheiden. Aber dass das Ganze interessant ist, dass man da gerne drüber liest, dass man da ein bisschen gerne auch recherchiert zu, und wer waren die, was haben die wirklich gemacht? Und Theresa wird uns ja auch gleich noch was dazu sagen, wie echt das Ganze dann wirklich war. Das ist schon interessant, oder?
Auf jeden Fall, also gerade wenn man auch irgendwie sich für True Crime interessieren kann, also diesen Aspekt glaube ich auch, dass das viel damit zu tun hat, warum ja der Film auch so einen Hype irgendwie erfahren hat. Ich glaube, die haben ja dann am Ende vom ersten Teil dann auch so Bilder eingeblendet von den echten Warrens, ja, aber auch von der echten Familie, und irgendwie macht das ja schon was mit einem, wenn man so einen Film sieht und weiß, dass irgendwas davon vielleicht wirklich passiert ist, auch wenn es natürlich so ein bisschen die Frage ist, wie viel davon dann tatsächlich sich so ereignet hat. Aber da schwingt auf jeden Fall noch mal was deutlich Gruseligeres mit, wenn man weiß, dass halt auch echte Menschen irgendwie davon betroffen waren. Und ich finde, wie du gesagt hast, dann dieses, man recherchiert dann irgendwie, was genau passiert ist, wenn man den Film gesehen hat, das hatte ich auf jeden Fall auch und das hat bei mir auf jeden Fall dafür gesorgt, dass es mich mehr interessiert hat.
Theresa, das Ganze wird allerdings auch kritisch gesehen, natürlich vor allem eben aus dem Bereich der Wissenschaft, der natürlich eher ja, von Haus aus skeptisch gegenüber übernatürlichen Erscheinungen und Elementen in dieser Welt ist.
Yes, genau. Also ist ja auch irgendwie klar, wenn da irgendwie ein paar Leute mit ein paar ja, verwackelten Fotos um die Ecke kommen und das soll der Beweis für Geister sein, dass man da sich vielleicht fragt, ob das alles so stimmt. Was aber auf jeden Fall ein Fakt ist, dass die halt, also Ed und Lorraine Warren wirklich mit ihren Untersuchungen und auch, ja, mit ihren Veröffentlichungen, das Pop, also die Popkultur einfach so krass geprägt haben, dass es ja auch einfach immer wieder Filme gibt, wo das in irgendeiner Form aufgegriffen wird. Ich meine, allein auch so die Annabelle-Puppe ist ja auch, ja, vielleicht wie so eine Art Symbol für diese ganzen Puppenhorror, der dann da ja auch einfach rauskommt. Und was vor allem halt kritisiert wurde, ist, dass es quasi nie wirklich wissenschaftliche belastbare Beweise für diese Behauptung gibt. Und was ich gerade zum Beispiel gesagt habe mit den Fotos, da gab es natürlich auch einige, die sie irgendwie gemacht haben, wo dann Dinge im Hintergrund ja zu sehen sein sollen. Und da gibt es halt schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es da schon erste Techniken zu, wie man so Geisterfotografien fälschen kann. Jetzt kurzer Querverweis, keine explizite Werbung, aber irgendwie schon. Der Podcast Geschichten aus der Geschichte hat in der Folge 505 über den ersten Geisterfotografen was gemacht, William H. Mumler. Kann ich sehr empfehlen, fand ich super interessant und zeigt halt ganz gut, dass auch schon ja, weit vor den Warrens Möglichkeiten da waren, um eben solche Geisteraktivitäten irgendwie aufzuzeichnen und trotzdem damit zu fälschen halt, also nicht echt aufzuzeichnen. Und ja, was auch noch dazu kommt, dass die sogenannten Beweise für diese paranormalen Phänomene auf subjektiven Zeugenaussagen basieren, aber auch zum Teil auf Erinnerungsfälschungen, Suggestion oder halt einfach so Effekten wie der gute alte Wind, der da vielleicht einfach ja, mal für die ein oder andere knarrende Tür gesorgt hat. Vielleicht auch sowas wie Halluzination. Und ich kann mir, das würde ich denen jetzt einfach mal vorwerfen wollen, keine Ahnung, ob es stimmt, aber kann mir halt auch vorstellen, dass die Art und Weise, wie die halt eben die Leute dann befragt haben, wahrscheinlich auch nicht ganz unmanipulativ war. Und da gibt es wirklich aus der Forschung auch krasse Effekte, was man mit einer manipulativen Befragung alles erreichen kann. Ich meine, beste Beispiel sind dafür, dass Leute Straftaten bestehen, die sie nie begangen haben und am Ende gar nicht mehr wissen, was jetzt eigentlich wahr ist, wenn da jemand am Werk war, der wirklich krass gut oder schlecht, je nachdem, die Fragen stellen kann. Ja, in dieser Aufdeckung davon war halt auch insbesondere der CSI-Paranormal-Forscher Joe Nickel am Start und er hat sie halt einfach als Scharlatane bezeichnet und hat einfach darauf hingewiesen, dass die Fälle in der Regel keine tatsächlichen Beweise lieferten und häufig einfach nach katholisch-religiösem Muster dämonisiert wurden. Und es gibt da auch an expliziten Fällen nochmal konkrete Zweifel, zum Beispiel der Amityville-Fall, der wahrscheinlich ja, mit einer der berühmtesten ist und ja auch zahlreiche Filme mit sich gebracht hat, wurde schon bereits durch verschiedene Nachforschungen bestätigt, dass das einfach nur ein Hoax war, dass das halt wirklich nicht echt war. Und bei dem Fall Smurl Haunting, wo es jetzt dann in Conjuring 4 wahrscheinlich drum geht, ich habe ihn noch nicht gesehen, konnten keine objektiven Belege halt dafür geliefert werden, dass da irgendwas Übernatürliches war, weil nach dem Auszug hat die nächste Familie quasi oder die nächste Bewohnerin dort gewohnt und hatte damit überhaupt gar keine Probleme. Also da hat es auf einmal dann nicht mehr gespukt. Komisch. Und es gab halt auch noch andere berühmte Fälle wie Enfield oder das Haus der Parents, wo man halt auch einfach sagen kann, das ist unwissenschaftlich und auch zum Teil sehr stark ausgespückt. Und was halt auch noch was ist, dass Ed und Lorraine halt beide keine ausgebildeten Wissenschaftler waren und dass viel wirklich auch ja, Vortragsreisen, Marketing und ein großes finanzielles Interesse auch einfach bestand und auch unklar ist, was war da überhaupt so der Forschungsauftrag? Gab es da überhaupt einen oder gab es einfach nur einen Auftrag von denen, für sich selbst Geld zu machen? Und generell kann man auch sagen, dass viele Geschichten so ja, mit Effekthascherei ausgeschmückt waren. Und ne, was ich auch gerade schon gesagt habe, so, es wird ihnen halt nicht nur von mir, sondern auch von anderen Leuten vorgeworfen, dass die zum Teil Familien beeinflusst haben, auch um dramatischere Geschichten noch zu erzeugen, weil das halt einfach ein bisschen mehr abcasht.
Ja.
Und entsprechend sind sich irgendwie alle Leute, die wahrscheinlich wirklich einen Wissenschaftsabschluss haben, ziemlich einig, dass das, was Ed und Lorraine behaupten, was übernatürliche Phänomene sind, ja, dass es da zumindest keinerlei empirische Beweise gibt und das, was sie da vorgelegt haben, dass das auch nicht als empirischer Beweis in irgendeiner Form gilt.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, André, ist das jetzt, das vielleicht mal vorweggegriffen, bevor wir gleich den Deep Dive in The Conjuring machen, ist das eine Aufgabe von so einem Film, das irgendwie darzustellen, dass es da letztendlich, ja, wenn man so will, dass es zumindest aus wissenschaftlicher Sicht alles Kokolores ist, was die beiden behauptet haben. Sollte das in so einem Film Platz haben? Oder sagst du, der Entertainment-Gehalt sollte hier im Vordergrund stehen? Und das kann ja im Endeffekt jeder selbstständig recherchieren, ob das nun stimmt, nicht, und was davon stimmt und was davon nicht stimmt.
Ja, da bin ich bei der Reihe wirklich sehr ambivalent. Jetzt auch gerade wieder, nachdem ich habe gestern den vierten geguckt, jetzt natürlich noch ohne da irgendwas zu spoilern oder irgendwas zu verraten und so, aber ja, da gibt's am Ende des Films, weil es ja der Abschluss quasi jetzt dieser Reihe ja sein soll erstmal, zumindest dieser Timeline, dann auch halt nochmal so ein Nachklapptext, ne, am Ende des Films, nochmal so Übersicht über die beiden und so. Es ist schon sehr unreflektiert. Das muss man halt einfach so sagen. Ich glaube, da wird dann an einem Wort stand dann irgendwie von wegen, ja, die umstrittenen oder manchmal umstrittenen oder sowas. Ne? Also, aber es wird schon natürlich in den Filmen jetzt nicht groß an die Glocke gehangen, dass da auch viel Skepsis war, sondern sie werden ja schon so als, ja, vor allem auch Retter und Helfer in der Not und Best Friends mit den ganzen Familien, mit denen sie halt dann da gearbeitet haben und so dargestellt. Es werden ja schon ein bisschen glorifiziert, also ich hätte schon gerne in den Filmen drin gehabt, ein bisschen zumindest, dass es auch teils zumindest die echten Fälle, dass da auch viel Skepsis war und dass es da quasi keine Belege für so richtig gibt. Oder beziehungsweise das, ne, was eben Theresa gesagt hat, alles. Aber gleichzeitig ist es nun mal halt auch ein Horrorfilm, der nicht sich damit auseinandersetzen will, ob das jetzt geschichtlich faktisch korrekt war, sondern natürlich ein Haunted House Film sein will, der nur diese Figuren als Aufhänger nimmt. Es ist immer ein bisschen schwierig, ne, wenn du so einen Teil Realismus reinnimmst, aber dann natürlich auch viel dazu erdichtest. Von daher, also als reines Entertainment-Produkt habe ich damit kein Problem. Ein bisschen mehr Hinweise oder zumindest mal einen Einklinker auf, dass das auch alles nicht immer komplett grüne war, wäre schön gewesen irgendwo. Aber ja, wie gesagt, es ist halt so ein bisschen wie immer dieses Basieren auf wahren Begebenheiten, egal wo du es dir vorsetzt. Am Ende des Tages musst du selber reingehen und danach lesen, inwiefern das denn alles true ist.
Ich musste auch gerade unweigerlich an Texas Chainsaw Massacre denken und da kritisieren wir das ja auch nicht, dass das lose basiert auf irgendwie Ed Gein oder irgendwie sowas ist und die Geschichte im Endeffekt ja nichts davon stattgefunden hat, obwohl der Film uns das ja vom ersten bis zum Remake und darüber hinaus ja immer verkaufen wollte und da wird ja auch nicht irgendwie gesagt am Ende, ja Leute, das ist natürlich alles Quatsch, das ist ein reines Entertainment-Produkt, so, ne?
Also ich glaube, der Unterschied für mich ist hier halt, wie gesagt, dass die zwei Figuren den Namen auch wirklich tragen und dass sie halt, wie gesagt, dass sie die sehr romantisierte Darstellung der beiden halt haben, ne? Ja. Das ist halt vielleicht das Einzige, was der Unterschied für mich da ist, warum ich da vielleicht ein bisschen, in Anführungszeichen, härter bin, aber wie gesagt, am Ende des Tages, während des Filme gucken, juckt es mich dann auch nicht, aber im Nachklapp denkt man sich dann immer so, er hat schon einen Geschmack irgendwo.
Ich weiß gar nicht, ob ich in dieser Konstellation schon mal in die Runde gefragt habe. Bei mir ist es ja allseits bekannt, dass ich ja generell an nichts Übernatürliches oder Paranormales glaube. Für mich existieren weder Geister noch andere Erscheinungen dieser Art. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Habt ihr da so ein Spleen ist das falsche Wort für, habt ihr da so ein Fünkchen Glauben daran, dass das existieren könnte? Laura, vielleicht zuerst?
Boah, ich finde es irgendwie voll schwierig. Also ich würde sagen, so per se glaube ich eigentlich nicht daran, aber ich würde es auch nie herausfordern. Bei uns, wo ich groß geworden bin, da gab es so ein Haus in der Nähe vom Bahnhof. Das war halt so, ne, verlassen und irgendwie hieß es immer, dass es da spukt und so. Und dann sind halt viele so als Mutprobe da irgendwie nachts eingestiegen.
Du auch?
Und, Ja, Moment.
Ah, ja,
ich kam dann halt irgendwann mal ein bisschen angetüdelt von der Bierbörse mit meiner Freundin irgendwie da lang.
Oh, und, die gute Bierbörse in Rheinauen?
Nee, in Opladen in Leverkusen.
Ah, okay, ich war früher mal in Rheinauen. Ja.
Und die meinte dann so, ja komm ey, wir gehen da jetzt rein. Und wir waren wirklich kurz davor und dann habe ich gesagt, nee, ich mach's nicht, ich will's nicht machen, weil wenn es irgendwie sowas gibt, dann wissen wir es danach und ich will lieber in meiner zufriedenen Unwissenheit leben. Also ich möchte es einfach nicht herausfordern. Genau. Das heißt vielleicht so ganz tief innen drin, glaube ich dann schon, dass es sowas gibt, aber solange ich es nicht selber erlebt habe, bin ich fein damit.
Also bei mir ist es, glaube ich, eher, also ich glaube nicht, dass es da Geister oder Erscheinungen oder sowas gibt, aber wenn ich jetzt in so einem Haus wäre, irgendwie in so einem dunklen, alten, verlassenen Haus, was schon so abgewrackt ist, dann würde ich mich natürlich trotzdem gruseln, aber halt nicht vor Geistern so in dem Sinne, ne? Sondern dann würde ich ja denken, dass dann halt der...
Ja, dass du in irgendeine Spritze reintrittst oder so.
Nee, das ist ein Serienmörder.
Das ist da wahrscheinlich der reale Horror.
Ja, oder ich habe noch ein anderes Beispiel, um so meine Skepsis zu zeigen. Also ich habe mal wo gearbeitet, wo mein Chef quasi, dem hat das ganze Haus gehört und oben über der Firma waren halt auch Mietwohnungen. Und dann ist eine ältere Frau halt verstorben und weil sie keine Angehörigen mehr hatte, war er als Vermieter dann dafür zuständig, die Wohnung zu räumen. Und dann sind halt wirklich super viele aus dieser Firma in diese Wohnung gegangen und haben ja sich da halt irgendwie Sachen geholt und die auch teilweise verkauft und keine Ahnung. Und ich war die einzige Person aus dieser Firma, die so gesagt hat, nee, ich gehe nicht in die Wohnung, jetzt nicht, weil es mich gruselt, sondern weil ich es irgendwie so ein bisschen pietätlos auch fand. Und dann haben mir meine Kollegen so eine Spieluhr auf den Tisch gestellt und meinten so, ja, jetzt bist du verflucht, weil die halt wissen, dass ich vor sowas irgendwie immer so ein bisschen, ich habe da jetzt keine Angst vor, aber ich würde es einfach nie herausfordern wollen. Und meinte dann auch so, ich bin die Einzige, die hier jetzt gar nichts zu befürchten hat. Ihr seid ja alle da durch die Wohnung getrampelt und habt da irgendwelche Sachen rausgenommen. Also ein bisschen vorsichtig bin ich einfach schon, weil ich mir so denke, wissenschaftlich glaube ich nicht, dass sowas zu belegen ist. Aber ich würde es jetzt auch nicht komplett ausschließen einfach.
Wie sieht es bei dir aus, Theresa?
Ich glaube, ich habe ja davon auch schon mal erzählt, dass wir in der Wohnung, wo ich 4 Jahre lang mit meiner Mutter gelebt habe und zum Teil noch mit meiner Schwester, dass ich glaube, wir hatten dann einen netten Hausgeist, weil da so 3 Sachen passiert sind, die ich mir nicht erklären kann. So. Und ich glaube da trotzdem nicht so 100%ig dran. Aber ich glaube auch auf eine Art dran. Es ist sogar, ich bin da auch so ganz ambivalent irgendwie. Und eben weil ich da schon so Erlebnisse hatte, wo ich dachte, okay, entweder hatten wir irgendwie so jemanden, der wirklich so im Haus irgendwie gewohnt hat und weirden Kram gemacht hat, oder wir hatten einen Geist. So. Und eine Sache, die hätte auch niemand aus dem Haus machen können, das war auch weird. Da hat, da ist meine Großurtante, keine Ahnung was, in Kanada gestorben. Und dann haben wir danach irgendwie 3-mal einen Anruf aus Kanada bekommen und es ist nie jemand dran gegangen. Und dann haben wir aber das Telefon ausgestöpselt, weil es halt auch schon 10 Uhr war und ich zu Mama meinte, ey Mama, wir stöpseln jetzt das Telefon aus und wenn es immer noch klingelt, dann ziehe ich zu Papa, wirklich. Also dann war es das hier für mich. Und dann hat zum Glück auch nicht mehr geklingelt und dann hat halt meine Mutter am nächsten Tag noch da wieder angerufen, weil der Mann halt noch gelebt hat. Der meinte, nee, er hat nicht angerufen. Ja, naja, so Sachen. Also, wo man, und da gab es ein paar Sachen von in dieser Wohnung, aber das war auch nie was, was richtig schlimm war. Deswegen war es, glaube ich, einfach ein bisschen, ja, ein streichespielender kleiner Hausgeist, ist okay. Aber ansonsten habe ich da jetzt eigentlich nicht so viel mit zu tun. Aber ich hatte das hier ja tatsächlich in der Wohnung, in der ich jetzt lebe, auch, dass ich mich so gefragt habe, bin ich hier schon an einem Punkt, wo ich mich in einem Film fragen würde, warum zieht die da überhaupt ein? Weil bei mir im Haus ja ein Puppenkopf sammelnder Mensch lebt. Sehr gruselig.
Shoutout.
Und der aber tatsächlich ziemlich nett ist. Aber als ich dann in dieser Wohnung stand mit diesen 180.000 Puppenköpfen, dachte ich wirklich so, okay, what the fuck, Alter, ich wohne wirklich beim Puppet Master im Haus mit drin. Scheiße. Und dann gibt es halt auch noch bei mir im Schlafzimmer und im Büro so eine kleine Klappe in der Wand. Wenn man die aufmacht, ist quasi unter Dachcover in die unter der Dachschräge durchlaufen und kommt zu einer gleichen Klappe bei den Nachbarn. Ich habe die mal aufgemacht, weil ich wissen wollte, was dahinter ist, in der Hoffnung, den Schatz zu finden. Und ich habe sie dann wieder zugeschraubt. Also, naja. Aber das war auch schon so, wo ich dachte, warum gibt es das hier überhaupt? Warum sollte ich überhaupt eine kleine Tür haben, um zu meinen Nachbarn durchs Dach laufen zu können? Und dann in der ersten Nacht, wo ich hier übernachtet habe, hat halt auch mein Freund hier übernachtet. Und der hat mich nachts geweckt, weil er meinte, er hat ein dämonisches Lachen gehört.
Oh
der
Gott.
Konnte danach ja, daran nicht mehr mich, schlafen, ja. Weil er der festen Überzeugung war, ein dämonisches Lachen gehört zu haben. Und dann dachte ich mir nachher aber nur so, oh nee, ey, ganz ehrlich, ich schreibe gerade eine Masterarbeit, meine Oma ist vor 3 Wochen gestorben. Ich kann jetzt auch nicht aus dieser Wohnung ausziehen, wo soll ich denn bitte leben? Ich habe so viel Scheißgeld in diesen Umzug gesteckt, ich gebe jetzt nicht nach, wenn was auch immer hier in diesem Haus los ist, ich bin stärker. Und es hat sich gelohnt.
Sehr gut. André, wenn ich mich richtig erinnere, ist da eher nach dem Motto unterwegs, was nicht bewiesen ist, das existiert nicht. Sehe ich das richtig?
Ja, Ende mit Schrecken, Die Hard Fans wissen, ich bin absoluter Verfechter vom Wind. Bei mir war alles der Wind. Therese hat es auch vorhin schon in den Raum geworfen.
Ja,
in den Raum
da musste ich auch direkt an dich denken.
Möchte ich. In den Raum hereingeweht, möchte ich fast sagen. Nee, ich bin schon sehr Skeptiker. Also mir muss man wirklich schon was wirklich vor die Füße legen und ich muss es anfassen können oder selber sehen, damit ich es irgendwie wirklich glaube. Ich hatte auch tatsächlich ja auch noch nie so richtig, sowas richtig eine unheimliche Begegnung, sage ich mal. Es waren so ein, zwei Sachen mal als Kind, aber nichts, was ich jetzt nach rückwirkend nicht irgendwie doch nachvollziehen kann. Oder es waren eher Dinge, die man quasi in der realen Welt verordnen irgendwie kann. Aber sonst hatte ich da nie irgendwelche unheimlichen Dinge. Nervige Schritte des Nachts sind meine Nachbarn, das weiß ich. Und sonst gibt es auch keine Klopfe oder sonst irgendwas. Von daher, deswegen, ich bin da der harte Faktenmensch, was das angeht. Ich schließe es gar nicht aus. Ich bin offen, mir alles anzuhören. Aber wie gesagt, um zu sagen, ja, das ist so oder ich glaube das, dafür müsste man wirklich handfeste Beweise irgendwie liefern.
Also ich würde es einfach schön finden, wenn es das geben würde. Drücken wir es mal so aus. Also ich glaube an nichts.
Du würdest das also schön finden, wenn ein Dämon nachts aus deinem Schrank kriecht.
Nee, aber Geister zum Beispiel. Wenn wir als Geister weiter...
So ein netter Geist, aber...
Irgendwann später.
So ein Casper.
Der Casper, so.
Ja.
Aber wieso, warum? Also wir als Horrorfans, falls wir später mal zu Geistern werden, dann bin ich auch dabei, andere zu erschrecken. Also so.
Dann können wir spuken, ja.
Machst du auch so aber kleine, harmlose Telefonstreiche,
ja,
wie bei mir?
Ja. Generell einfach Pranks die ganze Zeit.
Ah, die Tante so aus Kanada ist gestorben. Meine Zeit ist gekommen.
Nee, so Gegenstände zu verschieben im Haushalt und sowas. Das wäre so, glaube ich, mein Ding.
Aber ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen, so wie Theresa und ich das jetzt gesagt haben, und das passt voll dazu, dass du gerade meintest, wäre aber auch irgendwie schön, wenn es das gäbe. Ich glaube halt, man kann es ja nicht beweisen, dass es das gibt, aber man kann eben auch nie vollständig beweisen, dass es gar nichts Übernatürliches gibt. Und ich glaube, dass ich persönlich mir das dann einfach so ein bisschen offen halten möchte, weil es meine Freude am Horrorfilm schauen eher befeuert, wenn ich mir zumindest vorstellen könnte, irgendwo ganz tief in mir drin, dass vielleicht ein Fünkchen Wahrheit irgendwo dran ist. Wisst ihr, wie ich meine? Also wenn ich mir 100%ig sicher bin, dass es eh alles nur ausgedacht, nur Fantasie, dann finde ich es ja automatisch auch nicht mehr so gruselig.
Ich glaube auch, und das jetzt unabhängig von dem, was du gesagt hast und von dem, was Theresa gesagt hat, aber es ist ja auch so, dass, wenn ich mich nicht irre, religiöse Leute anfälliger sind für solche Themen, ne? Mhm. Weil ja eben, also ich muss jetzt wieder vorsichtig sein, was ich sage als Atheist, deswegen sage ich, glaube ich, gar nichts weiter dazu. Ich glaube, das ist aber einfach so, ne? Weil also, ja, ich wollte jetzt, ne, das ist ja wie, genau auch das, was Laura eben gesagt hat. Man kann letztendlich nicht beweisen, dass es sowas nicht gibt. Ich bin ja eher der Überzeugung, dass die Beweislast immer bei den Leuten liegt, die behaupten, dass es sowas gibt. So ja, eben ja auch den Gottesbeweis sozusagen. Also ich muss nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Mhm. Ihr müsst beweisen, dass es ihn gibt, wenn ihr sagt, es gibt ihn so in dem Sinne. Das ist ja letztendlich mit übernatürlichen Elementen genauso. Ja, aber auf jeden Fall, ich glaube schon, ne? Also religiöse Leute, die sind da, glaube ich, die gruseln sich da mehr vor, weil sie, glaube ich, immer so an Geister und sowas auch glauben und auch an den Teufel und so weiter und Dämonen. Und das ist dann, hat auch nochmal eine ganz andere Wirkung, glaube ich. Weil das ist ja auch nicht von ungefähr, das hat ja Theresa vorhin auch schon gesagt, dass gerade eben sich ja die katholische Kirche das ja auch so ein bisschen zunutze gemacht hat, ne? Das alles so ein bisschen zu dämonisieren, alles, was man sich nicht erklären kann, ist immer ein Dämon und sowas und muss exorziert werden und so. Das ist
stimmt, ja, da schon, ne? Vielleicht auch noch, was halt auch der Familie Warren noch vorgeworfen wurde, dass die schon auch so ein bisschen christliche Propaganda da machen, weil da schon halt auch oft so das Thema war, okay, ja, euch passiert es halt, weil ihr nicht gläubig seid. Und wenn ihr gläubig seid und einen starken Willen habt, dann kann euch auch der Dämon nichts anhaben. Ja. So, wo man sich schon auch fragt, keine Ahnung, finde ich irgendwie komisch. Und das war halt auch immer was, was ich so gelesen habe, was da noch so mit reingeflossen habe, dass so diese, dass es halt immer so sehr kirchen- und glaubensnah war und halt aber auch wirklich nur für den katholischen Glauben und jetzt nicht für alle anderen Glaubensrichtungen, die es ja da draußen auch noch gibt. Das ist, glaube ich, schon was, was man auch noch echt kritisieren kann.
Obwohl ja der Ed Warren, glaube ich, auch der einzige nicht ordinierte Dämonologe ist oder war, der von der katholischen Kirche anerkannt wurde, ne? Aber der nicht im Auftrag der katholischen Kirche
sozusagen. Ja, weil er gut Promo gemacht hat.
Ja, ja, klar. Wahrscheinlich. Okay, ich würde sagen, wir steigen langsam mal in den Film ein. Zunächst die Fakten zum Film. Genre-technisch bewegen wir uns hier im Grusel, Spuk, Haunted House Bereich. Auf Letterboxd hat der Film eine Durchschnittswerte von 3,6 von 5. Auf der IMDb eine 7,5 von 10. Kam am 19.07.2013 in die US-Kinos und am 1.08.2013 in die deutschen Kinos. Hat 20 Millionen Dollar gekostet und das ist wieder typisch James Bond, André, der einfach das auch schafft. Ich meine, es ist jetzt ja kein Low-Budget-Film mit 20 Millionen, aber das Einspielergebnis 320 Millionen ist meine Ansage, ne?
Absolut. Also es hat ja auch gezeigt, dass das Thema oder beziehungsweise das Subgenre dann eben doch die Leute auf jeden Fall ins Kino lockt und auch da ein Massenmarkt am Start ist, der sich genau auf diese recht plakative, aber effiziente Art gruseln lassen will. Da hat er auf jeden Fall gleich mal wieder bewiesen, wie genau wie sie mit dem Saw-Franchise. Ich sag ja, er kann gut Franchises lostreten. Das ist da hat auf jeden Fall ein Händchen für.
Wo bleibt das Malignant-Franchise?
Ja, bitte.
Wenn ihr den Film sehen wollt, also ich habe den jetzt nur physisch gefunden. Es gibt ja Blu-ray, DVD, ganz klar. Frisch vor 2 Wochen oder so ist er auch auf UHD rausgekommen. Ich weiß nicht, habt ihr den irgendwo zum Stream gefunden oder so? Ich habe den jetzt nirgendwo gesehen.
Den gibt es bei RTL Plus im Abo. Mhm.
Ja gut, das habe ich auch gelesen, aber hat das jemand?
Ja, habe ich.
Ach so, okay, sorry.
Ja, als Trash-Konnoisseur hat man das, genau. Ich habe ihn aber auf Blu-ray geguckt.
Ich habe den auch auf zu Hause, also den gibt's halt bei Prime zum Leihen.
Ah, okay.
Mhm. Aber nicht im Abo. Aber den könnte man da leihen. Aber ich habe da noch so eine relativ alte DVD zu Hause, die ich jetzt wieder aus meinem Lager rausgekramt habe, weil ich gar nicht genug Platz in meinem kleinen Wohnzimmer für die Filme habe und jetzt schon so ein Lager habe und dann immer mal ins Lager muss, um Filme zu suchen.
Sehr gut. Der Film läuft 112 Minuten, hat in Deutschland eine FSK 16 Freigabe, in den USA tatsächlich ein R-Rating. Und das, obwohl der Film keinerlei Sexszenen oder Nacktszenen enthält, kaum Obszönitäten enthält, eigentlich auch harmlose, unblütige Gewaltdarstellungen hat und auch irgendwie sonst jetzt irgendwie Sachen, die dafür sorgen könnten, irgendwie großer Alkoholkonsum oder viel Gerauche dort, hat er alles nicht. Er hat trotzdem R-Rating bekommen und das ausschließlich, Laura, aufgrund seines Schreckensfaktors. Kannst du dir das vorstellen?
Ich kann es mir so ein bisschen vielleicht erklären, damit, dass ja hier auch Kinder in latenter Gefahr sind. Also, dass man schon irgendwie sich um die große Sorgen macht, sage ich mal. Aber ansonsten, also ich finde den schon gruselig und es sind ja ein paar Szenen, wo man durchaus auch was sieht. Zum Glück erst, würde ich mal sagen, so nach dem ersten Filmdrittel. Also sie schaffen es ja relativ lange, eine gruselige Atmosphäre zu erzeugen, ohne was Konkretes zu zeigen. Aber ich muss sagen, R-Rating finde ich jetzt eigentlich auch ein bisschen übertrieben. Aber ist vielleicht auch Marketing.
Das stimmt. Content Note, es gibt einen toten Hund.
Ja, blöd.
Das ist das Einzige, was mir jetzt einfallen würde. Ich weiß nicht, ob ihr was zu ergänzen habt.
Nee, du hast es ja im Grunde genommen auch gerade schon gesagt. Alles, was irgendwie
stimmt.
potenziell schwierig sein könnte, gibt es in diesem Film nicht. Weswegen ich aber den auch, war ja auch schon Thema bei unseren sämtlichen Beginner-Sky-Horror-Folgen war. Das ist, finde ich, deswegen auch der perfekte Einsteigerfilm, weil da eigentlich, der ist gruselig, der ist effektiv, aber es passiert trotzdem nichts, wo man so richtig den Finger drauflegen kann, dass das irgendwie jetzt problematisch ist oder so.
Ja, fasst es gut zusammen. Deswegen, ich glaube, hier kann man sich sogar fast so ein bisschen die, ja, nee, sparen nicht. Also ich glaube, gewalttechnisch, das kann ich euch zusammenfassen, hat der Film jetzt nichts zu bieten, was aber auch irgendwie normal ist, weil das Subgenre das auch gar nicht unbedingt hergibt. Also wenn ihr andere Haunted House Filme, Gruselfilme, Spukfilme, sowas mit paranormalen, übernatürlichen Elementen kennt, dann wisst ihr in der Regel, dass die jetzt nicht mit expliziter grafischer Gewalt dort arbeiten großartig. Spannung, Anspannung schon eher, würde ich sagen, Laura. Ja, wie gesagt, das ist dann wieder diese Frage, ne? Wenn ich dafür anfällig bin und sage, oh Gott, das ist ja wirklich gruselig, das kann mir auch passieren, so, dann hat das natürlich nochmal eine krassere Wirkung. Aber ich betrachte es jetzt mal so aus der Art, wie es inszeniert ist und so weiter, da ist der Film schon relativ effektiv unterwegs, was das angeht, glaube ich, ne?
Ja, würde ich so auch sehen. Vor allem diese klassischen, sage ich mal, Gruselszenen mit diesem Schrank und was ist unterm Bett und so. Also für mich hat das gut funktioniert. Da würde ich auf jeden Fall sagen, dass man da bei Spannung, würde ich, glaube ich, so eine 3 geben.
Ja, ich würde sagen, ja.
Also 3 von 5, so, ja.
Ja, und für Neulinge würde ich es vielleicht ein bisschen höher noch ansetzen, wenn man anfängt. Ich betrachte jetzt immer alles aus Neulingsseite, wegen diesem Beginner's Guide. Aber knallt da, glaube ich, richtig rein, wenn das dein erster Horrorfilm ist, kann ich mir zumindest vorstellen. Habt ihr da noch was zu ergänzen, André oder Theresa? Oder würdet ihr das auch so sagen, so Gewalt, passiert nichts, anspannungstechnisch kann man mitarbeiten?
Passt, ja.
Ja, gehe ich mit.
Übrigens, als der Film auf den Philippinen gezeigt wurde, mussten einige Kinos katholische Priester engagieren, um die Zuschauer vor der Vorführung zu segnen. Grund dafür war, dass einige Zuschauer nach dem Ansehen des Films von einer negativen Präsenz berichtet hatten. Und die Priester leisteten dann den Zuschauern spirituelle und psychologische Hilfe, André. Ist das was für deutsche Kinos?
Ja, wenn also der örtliche Pastor vom Kino steht.
Ja, besser nicht.
Seinen Weihrauch schwingt, weiß ich nicht.
Besser nicht.
Oh, bitte keinen Weihrauch im Kinosaal, da kriege ich Kopfschmerzen von.
Das hatten wir doch schon mal so ähnlich bei The Fog.
Ja.
Ja, stimmt. Nicht mit mir. Aber ich kann psychologische Hilfe anbieten, ohne Weihrauch.
Sehr gut. Die brauchen wir vielleicht. Ja, okay, jetzt habe ich verraten, dass wir, wann wir aufnehmen. Ich wollte jetzt sagen, die brauchen wir vielleicht morgen bei Toxic Avenger im Kino, die psychologische Hilfe für einige. Gedreht wurde der Film, wir haben es schon mehrfach erwähnt, von James Wan, der ja 2004 mit Saw seinen großen Durchbruch feierte, weltweiter Überraschungserfolg, der den Grundstein legte für eines der erfolgreichsten Horror-Franchises überhaupt. Er hat mehrere populäre Franchises wiederbelebt oder neu belebt. Saw wäre eben das erste Beispiel. Aber auch Insidious stammt ja von ihm. Das haben wir muss man ja auch so sagen. Das vergesse ich immer. Aber es ist beides von ihm, Conjuring und Insidious. Und hat trotzdem auch noch bei großen Blockbustern wie Fast and Furious 7 und Aquaman Regie geführt, die ja auch jeweils über 1 Milliarde US-Dollar eingespielt haben. Also im Endeffekt ist das, André, du hast es vorhin schon gesagt, das ist ein Garant für Erfolg. Aber klar, kann man jetzt den einen oder anderen Film ausklammern, aber im Prinzip auch ein Garant für einen gewissen Grad an Qualität, ne?
Ja, voll. Das meine ich halt. Also er weiß natürlich, was er für Tropes bedient und er weiß, wie man Massenpublikum irgendwie erreicht und das alles trotzdem eben auf einer Ebene stattfinden lässt, die einen Massenanspruch hat, aber ja, eben mit einem Qualitätsanspruch auch, mit einer gewissen, sei es filmisch, darstellerisch. Er hat einfach ein gutes Händchen fürs Filmemachen per se. Das kann man ihm halt nicht absprechen. Und deswegen, es ist halt auf jeden Fall alles, ich meine, klar, er hatte dann auch irgendwann natürlich die Budgets auch entsprechend, aber es ist auf jeden Fall alles qualitativ sehr hand- und fußfest, was er immer macht. Und gerade eben in dem Bereich, wie gesagt, er gibt sich immer die größte Mühe, das loszutreten mit all seinen Qualitätsansprüchen. und dann gibt das halt in andere Hände und dann so, da bin ich raus. Das ist halt immer so ein bisschen das Ding. Also klar, als Produzent ist er dabei, aber zumindest seine, wie gesagt, seine Regiearbeiten, finde ich, die haben schon wirklich immer einen guten Qualitätsanspruch.
Das Drehbuch stammt von den Zwillingsbrüdern Chad und Carrie Hayes, die auch für die Skripte vom House of Wax Remake, von The Reaping, The Turning und Whiteout verantwortlich sind. Und an der Kamera haben wir hier John R. Leonetti, der auch Mortal Kombat, Die Maske in Insidious 1 und 2, Chucky 3, Piranha 3D und den Scorpion King gedreht hat. Im Cast haben wir hier als Lorraine Warren die sehr geschätzte, oder von mir sehr geschätzte Vera Farmiga. Die kennt ihr vielleicht auch aus Up in the Air, aus The Departed, aus Orphan, aus der Serie Bates Motel. Die macht mittlerweile auch ganz weirde Musik, kann man sich auch auf jeden Fall anhören. Patrick Wilson als Ed Warren kennt man auch aus der Fargo-Serie, aus Watchmen, Insidious, Bone Tomahawk. Lily Taylor spielt hier die Mutter der Familie Perrin, die Caroline Perrin. Sehr großartig in The Addiction gespielt. Maze Runner hat sie auch mitgemacht. Zuletzt war sie in Fear Street Prom Queen zu sehen. Rhonda Vixen spielt ihren Ehemann Roger Perrin. Den kennt man vor allem aus Serien wie Band of Brothers und auch eine Nebenrolle aus Sex in the City. Und als Jungdarstellerin Joey King als Tochter Christine Perrin. Die kennt man vor allem aus diesen Netflix-Schmuddelfilmen, hätte ich beinahe gesagt. Romantic Comedies, The Kissing Booth 1 bis 3. Aber auch aus Blockbustern wie A Bullet Train. Wie findet ihr denn hier den Cast, Laura? Gut gewählt? Vor allem vielleicht jetzt schon mal auf Vera Farmiga und Patrick Wilson bezogen?
Ja, habe ich ja eben schon gesagt. Also ich finde die beiden als Schauspieler einfach total cool. Also vor allem Vera Farmiga mag ich irgendwie sehr. Ich fand die in Orphan richtig gut und vor allem in Bates Motel. Also ich war echt riesen Fan von der Serie, weil ich sie in dieser Rolle irgendwie richtig cool fand und auch wie sie diese ganze Geschichte irgendwie ja auch ein bisschen neu interpretiert haben. Und ich finde, sie und Patrick Wilson haben so eine Chemie zusammen, dass man irgendwie auch wirklich denken könnte, dass sie im echten Leben verheiratet sind. Habe ich, glaube ich, früher auch wirklich gedacht. Und ich finde, dass sie beide irgendwie so was sehr Menschliches, was sehr Emotionales in diese Rollen mit reinbringen. Und das ist für mich wirklich der Hauptpropunkt an diesen Filmen, dass die beiden irgendwie so toll diese Figuren verkörpern. Also finde ich wirklich sehr gut gewählt, die beiden. Auch wenn ich bei Patrick Wilson immer so ein bisschen durcheinander komme, weil er ja auch bei Insidious den, ja, den Vater, sage ich mal, spielt, so die männliche Hauptrolle. Aber ich finde die beiden wirklich zusammen richtig toll.
Ich finde auch, dass ich glaube, ohne die beiden wäre die Reihe wahrscheinlich auch nicht so lang, wie sie jetzt ist, kann ich mir durchaus vorstellen. Es ist schon ein seltener Fall davon, gerade im Horrorfilm, dass es wirklich auch sehr personenabhängig ist, glaube ich. Und ich habe tatsächlich auch den Gedanken, das ist wie sauer ich damals war, dass Ryan Gosling und Emma Stone, nachdem sie so viele Filme zusammen als Paar gespielt haben, dass sie in echt kein Paar sind. War ich so enttäuscht. Und dasselbe ist irgendwie auch bei Vera Farmiga und Patrick Wilson so. Also die sind für mich Film-Ehepaar und in echten Ehepaar. Da können die mir sagen, was sie wollen über ihr Privatleben. Ich bleib dabei und finde die auch ziemlich gut. Was sagst du, Theresa?
Ja, würde ich mitgehen. Also Vera Farmiga, Laura hat gerade schon Bates Motel gesagt, die Serie habe ich damals auch echt geliebt, als ich sie geguckt habe. Irgendwann, ja, das ist ja eigentlich immer so bei Serien mit mehr als zwei Staffeln, irgendwann wird es auch ein bisschen weird an irgendeinem Punkt, aber man kommt schon damit zurecht. Da mochte ich sie aber auch echt richtig gerne und insgesamt finde ich, dass der Cast hier einfach gut gewählt ist. Auch die Familie wirkt für mich einfach ja wie eine normale Familie, so wie halt irgendwie Menschen aussehen. Jetzt nicht, dass man irgendwie das Gefühl hat, so boah, so gut kann doch keine komplette Familie aussehen oder so, wie man das ja auch manchmal in Filmen das Gefühl hat, sondern einfach so sehr normal und passend. Obwohl natürlich fünf Kinder schon auch einfach crazy viel ist.
Ja, da finde ich auch, also klar, das sind fünf Kinder, weil es bei der echten Familie auch fünf Kinder waren. Aber da fällt es mir nicht leicht, den Überblick zu behalten, weil fünf Kinder ist einfach wirklich voll nicht viel.
Ich war auch also, so, um welche Tochter geht es hier jetzt irgendwie richtig? Aber ich finde, so als Gesamtbild passt es trotzdem ziemlich gut.
Ja, voll.
Ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch mal in die Geschichte ein. Ich zwinge jetzt einfach mal André dazu, uns zu erzählen, wie der Film denn beginnt.
Das ist okay. Das ist okay. Es war nicht der Wind. Im Jahr 1971 zieht die Familie Perrin, Eltern Roger und Carolyn mit ihren 5 Töchtern, in ein abgelegenes altes Farmhaus in Rhode Island. Anfangs scheint alles harmonisch, doch erste Hinweise auf Unheimliches lassen nicht lange auf sich warten. Der Hund weigert sich, das Haus zu betreten, es werden verborgene Keller entdeckt und Carolyn wacht mit seltsamen Blutergüssen auf. Am nächsten Morgen ist der Hund leblos, ein böses Omen. Nach dem Einzug häufen sich mysteriöse und beängstigende Ereignisse. Türen fallen von selbst zu, Klopfgeräusche und Zugerscheinungen erschrecken die Familie.
Da hast du deinen Wind.
Ja, bin froh um jeden Wind. Eines Nachts wird Carolyn im Keller eingeschlossen und begegnet dort dem Geist eines Kindes. Gleichzeitig wird eine der Töchter offenbar von einer alten Frau angegriffen.
Ja, vielen Dank. Was ich gleich zu Beginn schon mal positiv hervorheben will, Laura, ist, ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht, aber ich liebe es, wenn die großen Filmstudios, sei es jetzt Warner oder Universal oder ich glaube manchmal macht auch Paramount das, wenn ich mich nicht ganz irre, wenn die ihre Opening-Logos am Anfang, wenn die an den Film anpassen, so wie sie es auch hier bei Conjuring gemacht haben, wenn das eben nicht so wie das Standard Warner Brothers Logo aussieht, sondern schon so in diesen Conjuring-Farben getaucht ist und so ein bisschen gruselig. Und das gibt's ja bei ganz vielen und ich liebe das, wenn ein Film mich direkt da schon in die Mut setzt. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal so, das ist suggestivfrei, natürlich ist es schon mal bewusst geworden, ob dir das auch gefällt.
Ja, ich finde das auch cool. Ich finde, das hat immer so ein bisschen was von okay, die trauen dem Film ein bisschen was zu, die haben sich da irgendwie Mühe gegeben und es nicht einfach vorne dran geklatscht, sondern es hat halt irgendwie alles Bezug zu dem Film, der jetzt kommt. Ich mag das auch immer gern.
Müsste da mal so ein Ranking machen irgendwie, aber ich vergesse immer, in welchem Film das gemacht wird, aber da gibt es echt ein paar richtig coole Sachen, die damit schon angestellt wurden. Ich glaube auch Universal ist auch immer ganz, war nicht bei, ich weiß es nicht mehr genau, André, ich weiß nicht, ob es bei Cloverfield, bei Paramount war, dann haben die nicht auch irgendwas da mit dem, das lief gar nicht davor, weil sie uns ja suggerieren wollen, dass das echt ist. Ne? Deswegen haben sie gar keine Sachen, glaube ich, davor gezeigt.
In der Teil. Nee, ich meine nicht, nee.
Nee, stimmt schon. Ansonsten sehen wir jetzt am Anfang des Films quasi die Einleitung mit dem Annabelle Case. Die Puppe macht sich selbstständig dort und verbreitet Chaos in dem Haus. Irgendwann wird die Puppe in den Müll geworfen, klopft dann aber am nächsten Tag an der Tür und wir lernen, dass in Annabelle quasi ein Dämon, ein Inhuman Spirit vorhanden ist und erfahren dann, dass das ein Fall ist, den die Warrens schon gelöst haben, denn es handelt sich dabei um ein Filmchen, das die Warrens auf einer Veranstaltung gezeigt haben und das ist ja, Theresa, schon genau das, was wir ja vorhin auch über die echten Warrens schon erfahren haben, dass sie eben ja auch durchs Land gezogen sind und nicht nur Fälle gelöst haben, in Anführungszeichen, sondern auch eben Vorträge gehalten haben, Bücher geschrieben haben, diese Sachen auch gewinnbringend an die Leute gebracht haben. Ne? Das ist vielleicht hier wird es fast so deutlich wie sonst nirgends mehr in dem Film. Ne?
Ja, und was ich da ganz lustig fand, sie zeigen dann ja da diesen Film, der finde ich mit das billigste im ganzen übergeordneten Film ist. Der sieht, finde ich, echt überhaupt nicht geil aus. Wo es halt um Annabelle geht. Und dann schalten sie einfach irgendwann ab und sind so mäßig, ja, das reicht jetzt erstmal. Dieser Film liefert halt auch wieder keinen Beweis für irgendwas. Ich dachte so, wenn ich jetzt da sitzen würde, irgendwie in einem Vortrag über die Beweise dafür, dass es paranormale Aktivitäten gibt, dann wäre ich richtig enttäuscht, wenn ich das sehen würde, weil das wirklich echt nicht gut gemacht war.
Ja. Ja, und das, wir lernen dann am Anfang des Films dann im Prinzip das nochmal in einer blumigen Variante kennen, was wir vorhin schon von Theresa und mir gehört haben, wer eben die Warrens sind. Das sind eben Dämonologen, Spukforscher, die seit den 60er Jahren so als Paranormal Investigators unterwegs sind. Investigators, Norddeutscher geht's gar nicht.
Klingt wie so eine neue deutsche Prime-Serie, ja. Investigators.
Wurden sie dann erst in den USA und dann auch über die USA hinaus bekannt. Lorraine ist eine, ja, im Prinzip eine Wahrsagerin, eine Hellseherin, während Ed eben der einzige nicht ordinierte Dämonologe ist, der von der katholischen Kirche anerkannt wurde, und sie haben eben schon tausende von Fällen bearbeitet in ihrer kontroversen Karriere, aber es gibt einen Fall, André, einen Fall, der so bösartig ist, dass er bis jetzt unter Verschluss blieb, und der schickt uns ins Jahr 1971 zurück, nach Harrisville, Rhode Island, wo eine Familie, so wie wir es aus 5000 anderen Horrorfilmen kennen, in ein neues, altes, abgelegenes Haus zieht. Das dürfte ja eigentlich, sag ich mal, uns, oh, ich vergesse immer, wie das Wort richtig heißt, Affinen? Ja, es gibt eine schöne Variante, mit einem fremdsprachigen Wort.
Sag einfach Horrorfans, oder?
Aficionados, so heißt das. ja, das heißt so. Das heißt so. Ich werde auch zu lachen, das heißt so. Aficionado. Das ist okay. Übersetzt begeisterte Anhänger, Liebhaber von Horrorfilmen, wie wir das sind, André.
Aber spanische Fans.
Ja, ja. jetzt kriege ich bestimmt wieder Ärger. Ich habe letztes Mal schon Ärger gekriegt, weil wir irgendwelche Dinosauriernamen falsch ausgesprochen haben, Theresa. Ja, genau, André, das beginnt erstmal so, nee, das wird hier versprochen, André, The Conjuring, das ist hier der Neue, der stellt alles auf dem Kopf, was ihr bisher von Geistern und Gruselfilm kennt, und dann liefert uns quasi die Basic Story, die wir schon tausendmal gesehen haben. Was hast du da gedacht zu Beginn des Films? Oh, schon wieder das? Fällt dir nichts Neues ein?
Ja, es ist natürlich eine Formelhaftigkeit, das haben wir schon gesagt, und das ist genau das Setup, was man halt immer wieder ja schon seit Amityville und Co. kennt. Familie kommt in Haus ist irgendwie böse, und Familie zieht nicht nach 3 Sekunden sofort wieder aus, sondern bleibt einfach da. Nein, wir lernen ja sogar im Film, dass Ausziehen nichts bringt, klar. Aber ja, das ist halt wirklich das Altbekannte. Nichtsdestotrotz finde ich auch hier, zeigt sich eben trotzdem auch gleich einfach diese Qualität. Allein, ich finde auch allein, dass die Titeleinblendung in Conjuring 1, oder generell, das machen sie ja, ich glaube, in allen Teilen ist hier ungefähr gleich, da, wenn die Laufschrift durchläuft, das Logo so hoch, also durchs Bild läuft, dieser dröhnende Score, du bist irgendwie gleich drin. Ich finde, das ist schon alles sehr, sehr gut gemacht. Und dann auch dieses Haus, das ist ein geiles Set. Und du bist auch direkt so, okay, ich würde da nicht einziehen, but you do you, so. Also ja, es ist alles bekannt, es ist wirklich eine Blaupause für ein Haunted House Setup, aber es hat halt eine Qualität, und deswegen muss ich auch sagen, war ich auch diesmal wieder gleich drin irgendwie zu Beginn.
Ich fand, was mich ein bisschen gestört hat, Theresa, ich weiß nicht, ob es dir da auch so ging, ist, dass mir hier, was im Sinne des Wortes, zu sehr mit der Tür ins Haus gefallen wird. Also es ist irgendwie schon, wir kommen da an mit der Familie, du merkst schon, der Hund will nicht ins neu bezogene Haus. Aha. Mhm. Wir wissen ja, dass Hunde ein exzellentes Gespür für Dämonen und Spuk haben, und dann irgendwie nach 10 Sekunden entdecken die Kinder schon irgendwie einen versteckten Keller beim Spielen. Die Uhren sind um 3:07 stehen geblieben, dem Hund geht's nicht gut, am nächsten Morgen ist er plötzlich unerklärlich tot. Das ging mir tatsächlich, das ist vielleicht sogar einer der wenigen Kritikpunkte, sage ich schon mal, am Film, die ich habe, zu schnell. Ich bin immer ein Fan davon. Ich weiß, das macht den Film dann vielleicht unnötig länger, aber für mich macht es irgendwie in Sachen Mitfiebern irgendwie besser, wenn ich vielleicht wenigstens 1 oder 2 Tage noch glückliches Zusammenleben der Familie in diesem Haus sehen kann, um die so ein bisschen kennenzulernen, um auch die Kinder vielleicht ein bisschen unterscheiden zu können und irgendwie so ein bisschen Empathie für die empfinden zu können. Das hatten wir, glaube ich, das Thema schon mal bei Panic Room, wenn ich mich erinnere, da habe ich das auch schon gesagt, das ist auch gefühlt in der ersten, nee, es war ja auch in der ersten Nacht, ne, wo die schon eingebrochen sind, bei denen im Haus, so. Ich will wenigstens einen Tag, wo alles gut ist, weil ich dann umso mehr zu schätzen weiß, wenn alles nuts geht. Das fehlt mir auch so ein bisschen.
Ja, ich finde, man hat ja trotzdem so ein bisschen unbeschwertes Familienleben, weil die sich davon ja auch nicht großartig beeindrucken lassen. Auch von der Tod vom Hund wurde jetzt auch nicht so viel drüber gesprochen, muss man ja auch mal sagen. Obwohl das wahrscheinlich damit so das einschneidendste Erlebnis ist, weil, ja, keine Ahnung, wenn man halt in so ein altes Haus zieht, gut, da findet man vielleicht mal einen Raum, von dem man vorher nicht wusste, dass er existiert hat. Oder komische Sachen auf dem Dachboden oder was auch immer man so findet, wenn man in ein altes Haus zieht. Ich kann es irgendwie verstehen, aber gestört hat es mich persönlich nicht. Wir haben eben im Vorgespräch schon festgestellt, oder ich habe mit Erschrecken festgestellt, wie lang Teil 4 ist und muss sagen, ich bin sehr froh, dass dieser Teil nicht länger ist, als er jetzt ist und hätte das deswegen, wenn ich jetzt wählen muss zwischen ein bisschen mehr Kennenlernzeit und 10 Minuten mehr Film dafür auch, nehme ich gerne die 10 Minuten weniger Film.
Ja, es ist ja auch so, dass der Film das wahrscheinlich auch nicht, gar nicht anders hätte lösen können, Laura, ne? Weil wir ja von Anfang an erstmal zwei parallel nebeneinander laufende Handlungsstränge haben. Einmal die Familie Perrin und die Familie Warren sozusagen. Mhm. Und die sind ja erstmal noch gar nicht zusammen, ne? Die müssen ja erst zueinander finden und das muss ja, wird ja dann erstmal parallel erzählt. Und ich glaube, da, das hätte dann vielleicht auch das Tempo ein bisschen zu sehr verschleppt, wenn man es nach meinem Wunsch gemacht hätte, ne?
Ja, ich muss auch sagen, ich verstehe deinen Kritikpunkt schon, aber irgendwie, wenn man jetzt nicht wirklich neu im Genre ist, ich finde, dann wusste man auch schon vor 12 Jahren, als der Film ins Kino gekommen ist, eine Familie zieht in ein altes Haus und parallel sehen wir hier diese Dämonenjäger, Geisterjäger. Es ist ja irgendwo klar, worauf es hinausläuft. Und ich finde es dann eigentlich ganz angenehm, dass es eher flott losgeht und ja nicht so lange um den heißen Brei irgendwie herumgerödelt wird. Also für mich war das fein.
Der hat ein paar echt gute Scares, André, finde ich, in dieser Anfangszeit schon, muss ich sagen, die auch irgendwie so ein bisschen nachhaltig in Erinnerung geblieben sind. Ich mochte vor allem, also sind ja so ein paar Standardsachen, ne, dass eben die Mutter ja mit diesen blauen und roten Blutergüssen da aufwacht auf der Haut oder die Cindy da schlafwandelt und gegen die Wand läuft. Das fand ich zum Beispiel schon mal ziemlich crazy. Und die Taube, die gegen das Haus fliegt und stirbt. Aber mein Favorit ist tatsächlich, und das haben sie echt gut gemacht mit diesem, ich weiß gar nicht, ob man das in Deutschland überhaupt kennt, dieses Spiel. Das müsst ihr mir sagen. Ich bin, glaube ich, ein bisschen anders aufgewachsen. Das klingt jetzt so, als ob ich in Amisch wäre. Ein bisschen anders aufgewachsen. Hier im Osten. Aber dieses Do you wanna play hide and clap? Wo sie da das mit diesem Klatschen spielen die ganze Zeit. Warum auch immer ich jetzt in die Hände klatschen musste. Ich glaube, ihr wisst auch so, was es ist. Aber das fand ich cool, diese Szene damit.
Ich war kurz getriggert, weil das ist ja unser Aufnahmestart. Ich wollte kurz irgendwas drücken. Also,
aber das ist halt genial gemacht, weil damit kannst du halt so viel machen und der Film macht halt auch super viel damit, ne, weil du ja nie weißt, wer von wo klatscht und so weiter. Und das macht sich der Film natürlich komplett zunutze. Finde ich sehr effektiv. Und das macht generell der Film gerade am Anfang erstaunlich gut. Diese erst ein bisschen subtileren Sachen, aber dann auch so wirklich so, du weißt, da kommt was, aber wann, das macht er gut.
Ja, absolut. Also der Film, beziehungsweise auch hier wieder Warren, weiß halt aber auch gut, wie er mit solchen recht simplen Dingen Schrecken erzeugt und die auch durchzieht. Und das hat er bei Insidious auch schon gemacht. Er findet immer wieder so kleine Dinge, die man gut einbauen kann, die man gut alltäglich so in das Familienleben einbauen kann, die aber dann eben auch für Scares so nach und nach immer wieder herhalten. Und ich muss auch sagen, das wird sich, kann ich schon mal so ein bisschen dezenter Spoiler für die kommenden Folgen durch die Reihe ziehen. Ich bin halt bei den Conjuring-Filmen auch immer mehr Fan von den subtileren Sachen. Weil irgendwann kippt das natürlich, ne? Die Filme haben eigentlich immer das gleiche Muster. Die fangen natürlich immer erst subtil an. Diese Präsenz, was immer es auch in den Filmen jeweils ist, steigert sich natürlich mit der Zeit. Und meist wird's mir Richtung Ende dann Finale immer zu doll.
Ja.
Deswegen bin ich meist immer auch vermehrt Fan der ersten Hälfte der Filme. Weil er da immer noch sehr subtil arbeitet. Und das ist hier auch, also ich finde Conjuring 1 schon mal insgesamt gesagt, finde ich, hält sich die Waage noch am meisten. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall, ich bin auch großer Fan von diesen subtilen Sachen am Anfang, dieses langsam steigern, eben auch wo die Kids im Bett sitzen und glauben halt, hinter der Tür steht irgendwas. So, das sind so gute Szenen, weil die einfach super creepy sind. Und da muss ich jetzt mal ganz kurz auch, ich habe den jetzt auf meinem neuen Fernseher geguckt, ich habe mir jetzt ja endlich ein OLED gekauft. Und ich kann endlich.
Willst du nicht noch sagen?
Ich kann endlich schwarze Flächen.
André, willst
sehen.
Du nicht noch sagen, wie groß dein neuer Fernseher ist?
Wie groß wie deiner?
Ja, aber wie groß?
Nein, das gehört hier nicht hin.
Ja, aber du erzählst es überall, also kannst du es auch hier erzählen. Ja,
cool. Ich habe es auf meinem neuen 83 Zoll OLED geguckt. So. Aber auf Blu-ray, nicht auf UHD, weil ich bin jetzt schon gewillt, den auf UHD zu haben. Aber egal, auf jeden Fall, auch auf da ist Blu-ray-Bild auch super. Und endlich mal wirklich, ich hatte ja vorher jetzt jahrelang noch einen LED-Fernseher, wo einfach halt schwarz eher ein bisschen grau ist. Und jetzt einfach mal, gerade in diesem Film, einfach mal diese komplette Schwärze zu haben hinter dieser Tür. Alter, das war, also da muss ich echt sagen, so blöd es klingt, der Film hat mich da gleich nochmal 30% mehr gegruselt, weil das Bild jetzt einfach geiler war. Und davon profitiert dieser Film einfach so sehr. Diese Kellerszene mit dem Streichholz, die Szene mit der Tür hinter so. Das sind so gute Szenen, die er halt so ganz, ganz minimalistisch in den Film einbaut, gerade zu Beginn, um da schon mal irgendwie darauf vorzubereiten, so was da noch kommt. Und davon bin ich wirklich großer Fan. Davon hat Conjuring 1 auf jeden Fall sehr, sehr gute, ja.
Darf ich die Gegenhypothese einschmeißen?
Kommst du jetzt mit VHS, ist gruseliger als...
Nee, aber also erstmal, what the fuck, das ist ja über 2 Meter. Ich habe das gerade mal bei Google eingegeben.
Da passt Andrea
ausgestreckt drüber.
Ich wollte sagen, ich zeige dir jetzt nicht öffentlich die Bilder, aber Andrea und ich haben denselben Fernseher. Und als der damals gekommen ist, habe ich meine Frau neben diesen Pappkarton, der Pappkarton ist halt noch mal deutlich größer gewesen als der Fernseher, und sie daneben gestellt. Und sie sieht halt dann wirklich aus wie im Miniatur-Wunderland, so gefühlt. Also,
Der Karton ist wirklich absurd riesig, ja.
Nee, aber was ich
halt sagen... Der ist größer als ein Auto.
Krass. Crazy. Naja, aber was ich sagen wollte, was mir tatsächlich Spaß bei dem Film gemacht hat, mein Fernseher ist bei weitem keine 2 Meter. Oder 2,10 Meter sogar. Und ich habe jetzt halt auch die DVD geschaut und ich hatte die ganze Zeit das Bedürfnis, auf der Sofakante zu sitzen und so ganz nah dran zu gehen, weil ich die ganze Zeit dachte... Da ist irgendwas im Hintergrund. Ich hatte wirklich die ganze Zeit so dieses Gefühl, ich muss diesen Film ganz genau beobachten, weil ich davon ausgegangen bin, dass wir viel früher schon ganz viele Sachen auch sehen, was ja gar nicht der Fall ist. Aber das Gefühl ist trotzdem da, dass es so ist. Und dieses, was sind diese Pixel da hinten, die da irgendwie so ein bisschen, ist das ein Geist oder ist das der Fernseher und das Bild? Man weiß es nicht. Und das hat, finde ich, auch nochmal seinen eigenen Charme. Ich hatte wirklich so das Bedürfnis, eine Lupe rauszuholen und auf Pause zu machen und das ganze Bild einmal abzuscannen, ob da im Hintergrund irgendjemand rumschwört, den ich sehen könnte.
Das stimmt. Ich muss das sagen, ich habe mich schon ein bisschen, also gegruselt nicht, aber erschreckt schon. Und gerade die Szene, auch die André eben angesprochen hat, ne, mit diesem Streichholz unten im Keller, die ist schon, also auch da wieder Beginner's Guide-mäßig. Ich glaube, wenn du wirklich den Film zum ersten Mal guckst, als ersten Horrorfilm, der verfehlt seine Wirkung da nicht. Obwohl ich tatsächlich die andere Variante noch oben im Kleiderschrank sogar fast noch ein bisschen besser fand, als Caroline denkt, dass das April im Wandschrank ist, weil sie da das Klatschen gehört hat und dann war sie aber gar nicht da. Das ist schon durchaus fies und Höhepunkt natürlich, Laura, als dann diese Hexe aus dem Kleiderschrank springt. Das schon heftig, muss ich sagen. Also da braucht man auch keine Gewalt in dem Sinne, weil das reicht dann schon durchaus aus.
Voll, also ich würde auch sagen, die Kleiderschrankszene und die von André erwähnte hier mit, die beiden Kinder sind im Bett, beim einen Mädchen wird immer an der Decke gezogen und dann sagt sie, da steht jemand in der Ecke. Die beiden Szenen finde ich wirklich richtig fies, weil das auch so, also zum Beispiel diese Szene im Kinderzimmer, dass man sich so einbildet, in der Ecke was stehen zu sehen. Ich glaube, das kennt halt auch irgendwie jeder, der als Kind schon mal einen Albtraum hatte und irgendwie... Also die fand ich richtig gut gemacht und die finde ich auch jetzt noch total gruselig. Das ist schon cool inszeniert, auf jeden Fall.
Vor allem die Christine sagt ja dann auch noch irgendwie, ich glaube am nächsten Morgen so von wegen, ja, mit ihr hat da jemand gesprochen und hat irgendwie so gesagt, he wants my family dead.
Ja.
So, und das ist schon, okay, das wird drastisch. So, André, wie geht's weiter?
Die Familie, zunehmend verängstigt, wendet sich an das Ehepaar Lorraine und Ed Warren, bekannte Dämonologen und Geisterjäger. Nach ihrer ersten Untersuchung erkennen die Warrens, dass das Haus von einer besonders bösartigen Präsenz heimgesucht wird. Sie stellen fest, dass für einen kirchlichen Exorzismus noch eindeutige Beweise fehlen. Die Nachforschungen der Warrens ergeben, dass das Haus einst Bathsheba?
Ja, nehmen wir sie Queen Bee.
Bathsheba gehörte einer Frau, die wegen Hexerei angeklagt war und sich erhängte, nachdem sie die künftigen Bewohner des Hauses verfluchte. Auf dem Grundstück kam es in der Folge immer wieder zu tragischen Vorfällen wie Morden und Suiziden.
Ja, danke schön. Was ich cool finde, ist, als wir die Warrens kennenlernen, am Anfang auch, dass wir dieses Okkultmuseum da zu Gesicht bekommen, was ja in Annabelle 3 dann, glaube ich, so am ehesten im Mittelpunkt stand, wenn ich mich richtig erinnere, wo halt diese ganzen besessenen Gegenstände dort ausgestellt sind. Wir sehen da die natürlich die Annabelle-Puppe, aber auch ganz vielen anderen Kram. Das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Da würde ich ja gerne mal reingehen in dieses Museum, Theresa.
Ja, das soll auch, glaube ich, bald wieder für die Öffentlichkeit geöffnet sein.
Echt? Das gibt's wirklich noch?
Ja, ja, das gibt's. Die hatten das... Ich weiß jetzt nicht, wie das exakt aussah, aber ich hatte gelesen, dass das halt auch in dem Haus der Warrens waren und sind die ja beide tot. Und dann war das jetzt erstmal nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich, aber irgendjemand aus der Familie von denen...
Ja, der, hat da jetzt der quasi Stiefsohn so, hat mir vorhin gesagt, glaube ich. Ne?
Ja, die Rechte dran und das soll, glaube ich, bis 2030 wieder aufmachen oder so. Dann kannst du da mal hingehen, aber dann kannst du mir erstmal fernbleiben, weil... Wenn du dann verflucht
ich bring dir was mit.
Na, um Gottes Willen. Keine Souvenirs aus dem Spukhaus.
Sehr gut. Ja, das Besondere ist ja auch, dass die Warrens eben nicht einfach so zu zweit unterwegs sind, sondern sie haben eben zu Hause auch eine Tochter. Das finde ich fast ein bisschen, also spielt nochmal in dem Film eine Rolle, aber anders als ich anfangs dachte, weil man merkte irgendwie auch, das ist ja, glaube ich, Laura, jetzt auch, sag ich mal, also wie gesagt, das ist jetzt nicht Thema des Films, aber ich habe mich gedanklich damit beschäftigt. Das ist ja auch crazy, ne? Also wenn du Kind bist von zwei, ach, jetzt muss ich mich wieder zusammenreißen, von
Demonologen.
Zwei, wir sagen nicht Spinne, wir sagen nicht Scharlatane, wir sagen Dämonologen und Spukforscher. Das ja. ist ja, glaube ich, auch als Kind, glaube ich, nicht so einfach, ne? Wenn deine Eltern das sind.
Das glaube ich auch, aber ich muss sagen, dass das für mich so der Part des Films ist, der so ein bisschen untergeht, weil ich finde, daraus wurde zumindest im ersten Teil nicht so wirklich viel gemacht, beziehungsweise man versteht natürlich, die sind in einem Zwiespalt, dass sie der Familie helfen wollen, auf der anderen Seite aber auch ihre Familie nicht gefährden wollen, aber tun es natürlich trotzdem eigentlich die ganze Zeit mit dem, was sie tun. Und ja, irgendwie gibt's ja dann im Film auch eine Szene, wo man dann auch merkt, dass die Warrens quasi diesen Spuk ja auch mit zu sich nach Hause nehmen und dass ihre Tochter auch in akuter Gefahr ist. Aber insgesamt war mir das so ein bisschen zu überfrachtet. Also das hätte ich jetzt persönlich nicht mehr gebraucht. Da hätte ich es, glaube ich, cooler gefunden, so ein bisschen die Perspektive von deren Tochter mal zu sehen, wie du eben schon gesagt hast, ne? Also wie sieht so ein Kind das eigentlich? Glaubt die daran, an das, was ihre Eltern machen? Hat die total Angst? Oder fragt die sich vielleicht auch manchmal, ob ihre Eltern Scharlatane sind? Also, aber ich glaube, so jegliche Form von kritischem Blick auf die Warrens war ja hier von vornherein auch ausgeschlossen, weil zumindest die echte Lorraine ja auch bei dem Film, glaube ich, noch bei dem ersten und zweiten Teil auch noch irgendwie mit selbst am Set war und so richtig involviert war. Ja. Und das hätte man ja nicht machen können. Aber mir war die Geschichte um die Tochter in Teil 1 so ein bisschen zu dünn irgendwie. Ich weiß nicht, wie es euch da ging.
Ja, ja, es ist genau das, was ich meinte, ne? Das ist, wird so aufgemacht, das Thema. Und man denkt sich dann, oh, das ist eigentlich schon... Würde mich interessieren, aber macht der Film halt nicht. Ich kann mir vorstellen, André, vielleicht ohne zu spoilern, dass das vielleicht in Teil 4 eine Rolle spielt? Die Tochter?
Ja, vielleicht so eine ganz kleine von so 70-80%.
Okay, dann warten wir darauf, Laura, würde ich sagen. Und lass uns das da nochmal zeigen. Auf jeden Fall, André, erfahren wir ja auch, das merken wir daran, dass die Warrens ja wieder einen Vortrag halten über diesen Wakefield-Vorfall, wo ja auch so ein Exorzismus durchgeführt wurde, bei dem ja dann auch die Caroline Perrin anwesend ist und daraufhin die beiden Warrens anspricht. Aber dass da irgendwas bei dem letzten Fall mit Lorraine schiefgegangen ist bei diesem Exorzismus, dass sie da irgendwie, also es wird erstmal am Anfang noch so ein bisschen undefiniert gelassen, aber uns wird da schon suggeriert, dass da irgendwas passiert ist, was schiefgegangen ist und was vielleicht Konsequenzen haben könnte für die weitere Vorgehensweise.
Ja, da sagt irgendwie doch, also sie kommt ja in Berührung mit diesem Besessenen und schreit ja dann so ganz, ganz schrecklich und Ed erzählt ja dann irgendwie diese Story von wegen, dass sie dann nach diesem Fall sich irgendwie zu Hause, keine Ahnung, 10 Tage, 8, was waren es, 8 oder 10 Tage eingeschlossen hat, nicht gesprochen, nicht gegessen hat und so weiter. Und sie bis heute aber ihm nicht erzählt hat, was sie da quasi gesehen hat oder so, oder was sie erlebt hat oder was der Auslöser war. Und er aber auch nicht nachfragen wird quasi. Das mag ich auch irgendwie. Das ist, ne, sowas ist immer eine schöne, ja, das ist ja auch so ein bisschen dieses Fear of the Unknown, wovon ich so Fan bin, dass sie es einfach offen lassen, dass irgendwas Grausames hat sie da gesehen, aber ja, es war so schrecklich, dass sie es quasi für sich wegschließt und nicht mal ihrem Mann und Weggefährten davon irgendwie erzählt. Das ist cool. Aber kann ich auch gleich sagen, auch damit wird leider nicht wirklich so wirklich was gemacht.
Nee, das ist irgendwie komisch, ne?
Und ich habe jetzt sogar nochmal nachrecherchiert, weil ich dann mal wissen wollte, ob das in späteren Teilen nochmal eine Rolle spielt, aber auch nie so richtig.
Nee, es ist wirklich nur dazu da, um hier, weil ja hier auch ein Exorzismus durchgeführt werden muss, um uns zu suggerieren, oh, ob das so eine gute Idee ist, nachdem da was vorgefallen ist, und das ist der einzige Grund, glaube ich, um das.
Ja, und das ist mega schade, weil das halt Lorraine ja halt natürlich, also jetzt diese Gabe sowieso, ne, dass sie diese Visionen hat und einfach Übernatürliches anders wahrnehmen kann als andere Menschen, klar. Aber es wird ja auch immer sowieso so suggeriert, dass sie immer so ein bisschen verfolgt ja auch ist von Übernatürlichem und so. Und damit hätte man so viel machen können. Und ich hatte nämlich jetzt auch, da kommen wir dann auch nochmal im vierten Teil nämlich zu, ich hatte mir irgendwie so gehofft, dass da nochmal so ein Einklinker kommt, weil im vierten Teil gibt es nämlich tatsächlich was so ein bisschen in die Richtung auch tendiert mit ihr, und es wird aber auch da nicht eingelöst. Also das finde ich schade, da haben sie was Gutes liegen lassen, finde ich.
Man hat das Gefühl, irgendwie so habe ich mir das vorgestellt, auch so wie du es gerade eben ausgedrückt hast, als ob die Dämonen oder die Welt des Bösen sozusagen Bescheid weiß, dass da quasi eine irdische Person ist, die gegen die kämpfen will. Und sie deswegen schon irgendwie so gemarkert haben, so in dem Sinne. Weißt du, ich meine?
Ja, ist so ein bisschen wie Supernatural. So die böse Unterwelt weiß mittlerweile, dass da einfach so Krieger sind, die gegen die sie kämpfen, genau. Und sie da schon so ein bisschen drauf vorbereitet sein wollen, ja.
Auf jeden Fall lassen sich die Rowans dann überreden. Ich glaube, Ed wollte erst nicht, weil eben Lorraine ja diesen Vorfall hatte, aber Lorraine hat, glaube ich, die war diejenige, die zugesagt hat, ne? Schneller, glaube ich.
Ja, genau. Er hat das ja auch nochmal später zu dem Vater gesagt, so mäßig, ey, ganz ehrlich, ich wollte nicht hier sein.
Ja, genau. Aber sie fahren hin und Lorraine spürt dann, dass im Keller irgendwas Schreckliches passiert sein muss und schlägt dann einen Exorzismus für das Haus vor, aber eben die Spurenlage oder Hinweislage, die reicht dafür noch nicht aus. Wir erfahren, dass eine dunkle Entität die Familie verfolgt, eine sehr hasserfüllte Entität, und für mich immer noch so mit das Gruseligste ist halt dieser Baum draußen auch, den haben sie ja extra da auch hingepflanzt oder gebaut, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das jetzt ein echter Baum war oder nicht, aber so einen riesengroßen Baum, und Lorraine spürt halt, dass sich jemand an diesem Baum am See dort erhängt hat oder dass diese Person erhängt wurde. Sie recherchiert ja dann auch und findet dann das heraus, was wir vorhin schon erfahren haben, dass eben eine sogenannte oder eine mutmaßliche Hexe dort am Baum Suizid beging. Aber nun müssen sie halt im Haus Beweise sammeln. Da kommen dann noch ein paar andere Leute dazu, so wie das in jedem guten Grusel-Spukhaus-Film ist. Man holt immer noch mehr Leute in das Haus rein. Hier in Form von Drew und noch einem Cop, der dabei ist. Und die merkwürdigen Erscheinungen gehen dann aber weiter. Und da war tatsächlich mein Highlight der Moment, Laura, als der Dämon dann von Caroline Besitz, ja, kann man das so, Besitz ergreift? Ja, kann man so nennen.
Ja.
Das war schon ziemlich cool.
Du meinst, wo sie dann quasi auch versucht, die Kinder so woanders hinzubringen? Also wieder ins Haus.
Das war später, ne?
Das ist ja später.
Also wo man halt merkt, dass der so in sie eindringt sozusagen.
Ja. Stimmt. Da geht sie quasi so heimlich ins Schlafzimmer. Da passiert das dann.
Genau.
Und dann guckt die Lorraine nach ihr und sie tut dann aber halt direkt so, als wäre nichts gewesen. Ja, stimmt. Das fand ich auch ganz cool, weil wir dann natürlich auch schon als Zuschauer diesen Vorsprung haben, dass wir wissen, dass sie im Prinzip jetzt besessen ist und wahrscheinlich von ihr jetzt die größte Gefahr ausgeht. Ich habe mich allerdings so ein bisschen damals gefragt, weil die Lorraine ja so ein krasses Gespür für diese Präsenzen hat, warum sie das nicht sofort erkennen konnte. Weil es war ja auch schon irgendwie davor relativ offensichtlich mit diesen Blutergüssen und so, die sie hatte, dass sie anscheinend auch eins der Hauptziele von dieser Präsenz ist. Also irgendwie war ich mir dann nicht so sicher, ob das dramaturgisch jetzt wirklich so perfekt durchdacht war, ob Lorraine dann nicht ein bisschen früher hätte drauf kommen müssen. Aber cool gemacht insgesamt auf jeden Fall.
In der Realität war es übrigens so, dass 8 Generationen von Familien in dem Haus lebten und starben, bevor dann die echten Parents dort einzogen. Und Andrea Perrin, also die echte, vermutete, dass einige Geister dieser Familien das Haus nie verlassen hatten. Und zu den Todesfällen, die dort dokumentiert wurden, gehörten Selbstmorde, eine Vergiftung, eine Vergewaltigung, die Ermordung eines 11-jährigen Mädchens, 2 Ertrinkungsfälle und 4 Männer, die erfroren waren. Und die meisten Todesfälle ereigneten sich innerhalb der Familie Arnold, aus der auch die André, wie heißt sie noch gleich?
Bad Segeberg.
Bad Segeberg stammten. So viel dazu. André, was mir gefällt an dem Film, ist tatsächlich die Inszenierung von James Wan. Ich muss sagen, ein paar Sachen gefallen mir nicht, aber vieles gefällt mir sehr gut. Ich mag es vor allem dieses Element. Bin ich ja großer Fan von, wenn du so eine Kameraeinstellung hast, so eine totale, und die zoomt dann in so einem weirden Tempo an einen gewissen Punkt ran. Das ist zum Beispiel so, als, glaube ich, die Mutter einmal aus dem Haus rausgeht und Richtung Baum guckt und der Baum dann so an die Kinder ranzoomt. Und das hat man so irgendwie an mehreren Stellen im Film. Und das muss ich sagen, finde ich richtig cool. Und generell die Kamerafahrten, die sorgen echt für nochmal einen gewissen Grad an extra Nervenkitz. Das Einzige, was mich so ein bisschen genervt hat, ist, dass wieder, wenn man so drauf achtet, das ist immer bei mir so, wenn ich es einmal sehe, vergesse ich es den ganzen Film nicht mehr, dass das mit Handkamera gefilmt wurde und die wieder so leicht schwankt wie so ein Betrunkener die ganze Zeit, so minimal. Wenn man so das nicht drauf achtet, merkt man es nicht, aber wenn man es einmal gesehen hat, dann fällt's, vergisst man es nicht mehr. Das nervt mich immer so ein bisschen, aber generell muss ich sagen, also da die Stärken von James Wan und seiner Crew kommen da sehr gut zur Geltung, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Habe ich ja auch schon gesagt, dass ich Inszenierung sehr mag. Also es ist so stilsicher auch gefilmt. Er weiß genau, wie er das Haus einfangen muss. Die Kameraeinstellungen sind sehr gut gewählt, um auch so die Räume auszunutzen, sag ich mal. Egal, ob es so Crawlspaces sind wie hinter dem Schrank, ne, diese Zwischenräume, oder aber auch eben die totalen, wie mit dem Kleiderschrank, um diese Dunkelheit auch immer so zu inszenieren. Auch im Hausflur, wenn dann irgendwie auch später jemand irgendwie durch den Hausflur gezogen wird, ne, in den Keller runter. Und wir haben ja schon drüber gesprochen, auch eben vor allem das Lichtschattenspiel gefällt mir hier sehr, 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 sehr gut, wie mit dunklen Räumen gespielt wird, was man sehen soll, wo man nur was vermuten soll. Also da ist extrem viel Arbeit in Kamera, Winkel, Fahrten und eben Beleuchtung gegangen. Und da stets so ein, ja, die ideale Abstimmung zu finden zwischen hell und dunkel und eben Bereiche, die du gruselig finden sollst aus Prinzip, und die, wo du vermeidlich irgendwie dich sicher fühlen sollst, wobei das ja dann später natürlich auch aufgebrochen wird, wenn dann der Schrecken auch einfach mitten im Haus einfach passiert, egal zu welcher Zeit und so weiter. Also, aber rein inszenatorisch auf jeden Fall, wie gesagt, ist das alles sehr, sehr, sehr clever. Und finde halt die Kamerafahrt, die du meinst, finde ich auch gut. Die haben auch sowas, die schüren ja auch so eine Erwartungshaltung. Und meist passiert ja dann auch gar nichts, sondern du hast nur so eine, du kriegst einen Fokus auf irgendwas Bedrohliches, musst dir aber selber jetzt denken, warum das jetzt gerade bedrohlich sein soll. Also es ist ja einfach nur zur Effektverstärkung. Aber ich fand die auch immer ganz, ganz gut gewählt. Und wie gesagt, ich finde halt aber auch, das Haus ist ein dankbares Setting.
Ja.
Da haben sie schon eine coole Location am Start halt auch.
Ich finde, Laura, das, was André eben doch gesagt hat und ergänzt hat, ich finde, das erzeugt im Endeffekt so eine, auch wenn nichts passiert, aber das ist ja das, was so ein Gruselfilm dann auch wirklich gruselig macht, trotzdem so eine permanentes Gefühl der Bedrohung, dass irgendwo was sein könnte, auch das, was Theresa vorhin schon gesagt hat, da könnte was im Hintergrund plötzlich auftauchen und so weiter. Du bist permanent irgendwie, selbst wenn es mal ruhige Momente gibt, irgendwie so ein bisschen auf Anspannung gedrillt, ne?
Ja, voll. Also genau dieses, man erwartet jederzeit, dass was passieren könnte, und die Anspannung geht nicht unbedingt weg, nur weil dann in dem Moment nichts passiert. Weil man weiß ja, früher oder später wird's kommen. Aber das fand ich auch wirklich eine große Stärke von dem Film, dass es relativ lange dauert, bis wirklich was Handfestes passiert. Also das hat für mich die Anspannung auf jeden Fall verstärkt. Und wo dann diese anderen Geisterjäger noch mit im Haus sind, mit dieser Überwachungstechnik, das hat für mich die Spannung dann fast wieder ein bisschen rausgenommen, weil wir wissen ja eigentlich schon, dass da im Haus was passiert.
Ja.
Und es ist jetzt ja quasi nur, die müssen Beweise sammeln, um diesen Exorzismus genehmigt zu bekommen. Und ich hätte mir auch vorstellen können, dass ausgerechnet dann nichts passiert, weil die Geister sind ja wahrscheinlich jetzt auch nicht irgendwie dumm oder so. Also die können sich ja vielleicht denken, warum die das machen. Also das hat für mich die Spannung dann eher wieder so ein bisschen zurückgenommen vor dem Finale.
Dann schauen wir uns das, den Weg zum Finale und das Finale mal an. André, erzähl uns mal, was da passiert und nenn uns bitte den Namen des Dämons oder der Hexe von damals bitte besonders oft.
So habe ich mich bei den Jurassic Park Folgen, wenn ich schon wieder dann die Dino-Namen vorlesen musste. Ey. Oh.
Die Warrens installieren Überwachungstechnik im Haus, um paranormale Aktivitäten zu dokumentieren. Eine schlafwandelnde Tochter entdeckt hinter einem Schrank einen geheimen Durchgang, der direkt in den Keller führt. Lorraine sieht dort die Geister von Müttern, die von Bathsheba zu grausamen Taten angetrieben wurden. Während sie versuchen, durch einen Priester eine offizielle Exorzismuserlaubnis zu erlangen, nimmt das Unheil seinen Lauf. Carolyn wird von Bathsheba besessen und verschleppt zwei ihrer Töchter ins Haus. Ed, Lorraine und ihr Team kehren zurück und stellen sich gegen die besessene Carolyn, die im Begriff ist, ihre Tochter zu töten. Da der Priester nicht rechtzeitig erscheint, greift Ed selbst zum Exorzismus. Lorraine gelingt es, durch eine emotionale Erinnerung Carolyns Willen zu stärken und Bathsheba's Geist zu schwächen. Der Exorzismus ist erfolgreich, das Leben der Familie gerettet. Happy End.
Ja, das ist doch schön. Schon mal vorab, und das ist das, glaube ich, was wir alle schon so ein bisschen angedeutet haben vorhin. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das jetzt ein großer Schwachpunkt des Films ist. Es ist, glaube ich, einfach dem Fakt geschuldet, dass es eine Hollywood-Produktion am Ende ist, dass dieser subtile Grusel, den man am Anfang hat, und diese ruhige Erzählung dann doch irgendwie, Theresa, diesem klassischen Hollywood-Showdown folgen muss, wo dann plötzlich super viel Action passiert, dann kommen ganz viele Spezialeffekte auf einmal ins Spiel, so, also völlig konträr zu dem, wie wir den Film bis dato kennengelernt haben. Ich weiß halt nicht, ob man das dem Film groß zur Last legen will, weil irgendwie muss es ja noch so ein Highlight oder Höhepunkt geben, aber mir war das, ich glaube, ich weiß nicht, ob André oder Laura, eine von euch hat das vorhin schon gesagt, war das dann am Ende ein bisschen too much. Also nicht jetzt so, dass ich das besonders schlecht fand, aber man kann so einen Film, glaube ich, auch irgendwie anders lösen, aber vielleicht nicht in Hollywood.
Also ich habe mich tatsächlich darüber gewundert, wie wenig Effekten dieser Showdown dann auskommt, dadurch, dass dieser Exorzismus an ihr ja unter einem Bettlaken quasi stattfindet. Und das reißt irgendwann auf und dann sieht man auch so ein bisschen dieses dämonische Gesicht und man sieht es auch danach nochmal. Aber das hätte, finde ich, noch so viel mehr ausgeschlachtet und spektakulärer in einem negativen Sinn sein können, dass ich schon eher positiv überrascht war, wie reduziert dieser Exorzismus ist und wie wenig ausgeschlachtet tatsächlich.
Das stimmt.
Natürlich ist vorher ganz viel Aufregung und alle versammeln sich und ganz viel Drama und hin und her. Es geht irgendwie dann doch alles echt schnell, habe ich das Gefühl. Vor allem dafür, dass ich so die 20 Minuten vor dem Showdown echt ein bisschen tröge fand, muss ich wirklich sagen. Da habe ich ja so auf die Uhr geguckt, dachte okay, wo es dann so ein bisschen mehr auch wieder um Ed und Lorraine geht und die Tochter ja auch nochmal so ein bisschen, wo ich dachte, oh, irgendwie bräuchte ich das entweder, was ihr auch schon gesagt habt, ein bisschen besser ausgearbeitet oder vielleicht auch einfach gar nicht. Das hat mir so ein bisschen Wind aus den Segeln genommen und dafür ging es dann, finde ich, dann doch alles sehr schnell beim Showdown.
Ja, der hat auf dem Weg dahin noch so ein paar coole spooky Momente dort. Diese Frau in dieser Dienstmädchenkleidung dort, die Brett angreift, so von wegen hier, look what you made me do. Das kommt ja noch ein bisschen öfter dann vor. Auch als sie dann dieses Loch in der Wand im Schrank, diese Zwischenwand dort entdecken. Und wie dann auch Merk am Anfang erzählt, ja, ich weiß gar nicht mehr, welche von den Töchtern hatte das erzählt, dass sie April, ne? Die ihren imaginären Freund Rory hat, von dem wir natürlich auch irgendwie wissen, ja, dass der noch irgendwie auftaucht und dass der sich dort auch immer versteckt hat, in diesem Wandschrank dort. Und Lorraine entdeckt ja dann diese Stricke dort in der Zwischenwand, bevor sie dort ins Kellergeschoss stürzt. Das sind schon ein paar coole Bilder, muss ich sagen. Durchaus spooky. Und das fand ich auch, da ich mich richtig erschreckt, André, diese etwas, ich nenne sie jetzt mal, etwas dickere Frau dort, die Lorraine dort dieses She Made Me Do It entgegenwirft, da ich mich erschreckt.
Ja, auch dann, wo sie runterfällt, ne?
Ja.
Und dann ja dann da unter diesem Vorsatz da kauert, genau, erstmal. Und dann sieht sie ja nur diese hängenden Beine, die sich dann so ranbewegen und so. Und da muss ich ein bisschen an Gone Jim Haunted Asylum denken. Da gibt's auch so eine ähnliche Szene, wenn einfach nur so diese Beine da erstmal entgegen ihr kommen. Da gibt's schon echt gute Bilder auf jeden Fall, ja.
Und genau, wir erfahren dann im Endeffekt, dass das Ziel der ganzen Sache sein wird, dass die Hexe sozusagen Caroline auch dazu treiben will, ihre Kinder zu töten. Also das ist letztendlich die Gefahr, die hinter dieser ganzen Sache steckt. Das heißt, es steht groß was auf dem Spiel, Laura. Aber selbst nachdem genug Beweise gesammelt wurden, hat die Kirche Zweifel daran. Und auch das, was wir vorhin schon gesagt haben, das Problem ist auch, dass die Familie überhaupt nicht kirchlich ist.
Ja.
Und sich der Vatikan dann dagegen stemmen würde, gegen einen Exorzismus. Der Pastor verspricht dann zwar trotzdem, dass sie es durchsetzen, aber das ist genau das, was wir ja auch erfahren haben über die Warrens. So, das wird so ein bisschen so vielleicht da durch die Blume so erzählt, dass die ja natürlich auch ihre religiösen Überzeugungen dort vertrieben haben und an die Leute gebracht haben und dass das dann hier in dem Fall natürlich schwierig ist. Man kann natürlich nicht helfen, wenn die gar nicht glauben an die Hilfe sozusagen, ne?
Ja, wobei, also ich habe es dann halt so verstanden, die beiden sind ja anscheinend irgendwie selbst katholisch,
ja,
aber sie sind dann mehr Gutmenschen als Katholiken. Also, dass sie sich in dem Sinne ja auch dann darüber hinwegsetzen und den Exorzismus selbst durchsetzen.
Ja.
Weil sie im Zweifel sich dann doch nicht auf die Kirche verlassen. Also vielleicht ja sogar so ein Mini-Kritikpunkt auch an der katholischen Kirche. Genau, aber dieser Punkt, dass die Kirche so sagt, wir helfen denen nicht, weil die gar nicht Mitglieder der Gemeinde sind. Das kam mir halt in erster Linie so vor, dass das nochmal dafür da ist, damit die Warrens halt sich so als die Helden in dem Film auch so zeigen können. Also dass sie darüber hinaus denen halt die Menschen einfach wichtig sind und nicht an was die glauben.
Das stimmt, ja, hast du vollkommen recht. Was ich dann irgendwie doof fand, und dann habe ich wieder das Gefühl gehabt, ja, okay, die Tochter der Warrens, die wurde jetzt am Anfang nur ein bisschen präsenter gezeigt. Und da haben wir es wieder, Laura, nicht um uns irgendwas darüber zu erzählen, wie das Leben als Tochter der Warrens ist, sondern weil eben die Hexe Judy, also die Tochter der Warrens, ja auch attackiert dann. Ne? Und das fand ich irgendwie blöd. Das war vielleicht auch das, was Theresa meinte, dass da so ein paar Minuten drin waren, die das Ganze ein bisschen in die Länge gezogen haben. Und das fand ich hier in dem Fall auch, das war jetzt für mich irgendwie nicht notwendig, dass sie da noch die Tochter irgendwie in Gefahr gebracht haben. So.
Genau, klar, das hatte ich ja eben auch schon gesagt, dass die Szene so ein bisschen out of concept fast schon wirkt für mich. Natürlich soll es irgendwie zeigen, dass die Betsy Bar jetzt quasi ihren ursprünglichen Spukort verlassen kann und den Warrens nach Hause folgt, dass die Gefahr noch mal irgendwie potenziert. Aber ich fand es irgendwie auch einfach nicht nötig und die Szene selbst halt auch so ein bisschen strange, wie sie da in diesem Schaukelstuhl sitzt und das Kind dann nicht aus dem Raum rauskommt. Ich weiß nicht, irgendwie war die mir ein bisschen zu plakativ, glaube ich. Ja,
finde ich auch. Die Parents haben mir dann in der Zwischenzeit Unterschlupf in einem Motel gefunden, aber in der Nacht ist dann Caroline mit ihren Töchtern Christine und April zurück in das Haus am See geflüchtet und ihre Besessenheit, die wird halt immer klarer sozusagen. Die Situation ist bedrohlich und sie ist so bedrohlich, dass Ed sich am Ende dazu entscheidet, den Exorzismus selbst an Ort und Stelle zu vollziehen. Für mich auch das, was du vorhin gesagt hast, Theresa, auch mit das gruseligste Bild im Film, als quasi die dämonisierte Caroline dort das Blut gegen das Laken spuckt, mit dem ihr Kopf bedeckt ist und der Stuhl dann beginnt zu schweben und sich zu drehen. Das soll ich sagen, das war schon effektiv. So, das ist zwar alles so auch wieder diese gängigen Exorzismus-Tropes und Dämonen-Tropes, die wir kennen, aber für mich war das durchaus effektiv und hat mir gefallen, muss ich sagen.
Ja, also da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es dann dort ja irgendwie so ein bisschen klischeehaft und tropic wird, aber das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Also es gibt ja irgendwie auch einen Grund, warum diese Tropes sich über Jahre halten, weil es einfach trotzdem funktioniert. Und war damit jetzt nicht unzufrieden, aber insgesamt muss ich sagen, dass ich so die erste Dreiviertelstunde deutlich interessanter finde als die zweite Hälfte tatsächlich. Und der Film verliert mich nach hinten raus immer so ein bisschen, muss ich sagen.
André, wie hat der Schulden auf dich gewirkt im Vergleich vielleicht auch zum Rest?
Ja, ich hatte ja am Anfang gesagt, das mit dem zu doll, ne? Das war ja meine Aussage. Ich finde halt, im ersten geht's noch. Also ja, es geht subtiler und vor allem halt, wie gesagt, haben wir gesehen, wie stark das alles sein kann, wenn es subtil ist in der ersten Hälfte. Aber ich finde den Show dann trotzdem relativ effektiv. Ja, es ist natürlich dann auch nochmal komplett tropic, auf den Stuhl fesseln und aus dem Buch was runterbeten und das kennen wir natürlich alles. Aber ja, ey, wenn sie dann so hochschwebt, sich umdreht, dann kopfüber an der Decke hängt und so. Das hat schon eine Effizienz irgendwo. Und dass sie dabei ganz unter dem Laken ist, ist irgendwie ein bisschen unfreiwillig komisch. So ein bisschen. Wird aber dann doch auch ganz gut gelöst, wenn auch das Laken dann so reißt. Dann Ed quasi den wahren Dämon Bethba rauskitzelt quasi, du das Gesicht dann so langsam verformen siehst von ihr und so siehst, dass da drunter halt gerade jemand anders steckt und so. Da sind gute Schüsse dabei und find's dann schon, also es ist auf jeden Fall sehr adrenalingeladen, das Finale. Find's aber insgesamt schon immer noch gut genug inszeniert und dauert auch jetzt nicht zu lange, muss ich sagen. Also sie spielen es jetzt auch nicht ewig aus, bis dann eben auch die Gefahr gebannt ist. Von daher, ich finde es schon relativ, relativ effizient, das Finale, ja.
Ich finde es auch, also, dass es so kommen muss, wie gesagt, das habe ich schon gesagt, das finde ich halt nicht so gut. Ich würde es mir immer wünschen, dass so ein Film eben das auch mal subtiler zu Ende bringt, aber ich muss schon sagen, dass mir halt eben hier, also dem entgegensteht halt diese Inszenierung von James Wan, die halt echt großartig ist und das am Ende dann, obwohl ich es theoretisch mir alles gewünscht hätte, das dann trotzdem sehr genießen konnte.
Ich würde mir in solchen Filmen auch mal ein Ende wünschen, was vielleicht nicht so super happy end ist.
Ja, oder das zum Beispiel.
Aber da sind wir halt auch wieder im falschen Hollywood-Schützengraben gelandet.
Caroline kann sich auf jeden Fall befreien und verfolgt dann April noch, aber die Hexe, Laura hat es am besten ausgesprochen, mach mal kurz ein Insert.
Bathsheba.
Offenbart sich und Lorraine gelingt es, in ihre Gedanken einzudringen und an den Tag am Strand zu erinnern, also von Caroline und der Familie, dem vielleicht glücklichsten Tag ihres Lebens. Und das, muss ich sagen, war ein sehr hoffnungsvolle, irgendwie auch schöne Lösung, das mit diesem Moment sozusagen das Problem zu lösen, das einfach so mit dem Schönen, der Schönheit des Lebens, das Böse zu besiegen, Laura. Fand ich toll. Vielleicht ja, ein bisschen cringe, aber ich fand's toll.
Genau, ich wollte gerade sagen, ich finde, es ist ein sehr schmaler Grat zwischen irgendwie schön und irgendwie aber auch ein bisschen cringe. Aber ich finde, es passt zu diesem Film, weil es halt, es ist ja hier ein Schwarz und Weiß, es gibt Gut und Böse und am Ende siegt das Gute über das Böse und ich finde, das passt zu dieser Produktion und zu diesem Film. Aber so ein bisschen cringe finde ich es irgendwie schon.
Ja, es war tatsächlich am Ende so, dass im ursprünglichen Fall, das fand ich, da musste ich richtig laut lachen, als ich das gelesen habe, dass Ed und Lorraine aus dem Haus geworfen wurden, da sie den Parents nicht helfen konnten, in Wahrheit.
Das ist, ja, blöd.
Das ist irgendwie witzig, oder?
Cooler Filmplot gewesen.
Ja, das wäre ein geiles Ende gewesen. So, sorry Leute, das bringt überhaupt nichts. Wir holen uns andere Geisterjäger. Ciao. So, und dann, das wäre cool gewesen. Ja,
also, ja, ich meine, das ist ja schon auch irgendwie, also ich finde, das hat schon auch einen Beigeschmack, dass die in Wirklichkeit dann nicht helfen konnten und hier jetzt am Ende wirklich so als die absoluten Gutmenschen rausgehen, die ihre eigene Familie für fremde Menschen quasi riskiert haben, ist halt schon so ein bisschen romantisch verklärt, könnte man sagen.
Aber die hat ja mitgeholfen, die Andrea Perrin, auch an dem Film, als also die älteste Tochter der Familie. Und sie hat zwar geglaubt, dass es diesen dunklen Geist gab dort, aber dass es eben nicht die
Betsy Bar
war, wie Lorraine Warren vermutet hatte, sondern eine gewisse Mrs. Arnold, von der wir ja vorhin schon gesprochen haben, die ja zu den früheren Besitzern dieses Bauernhauses gehörten. Und Mrs. Arnold erhängte sich ja in ihrer Scheune, nachdem ihr Mann gestorben war, mit 93 Jahren, also Mrs. Arnold. Und dass sie glaubt, dass ihr Geist sozusagen dort spukte. Aber ja,
crazy, wie man sich das zurechtbiegen kann, um sich nicht eingestehen zu müssen, dass das Geld- und Lebenszeitverschwendung war, ne?
Aber wer biegt sich hier, ne? Am Ende weißt du auch, das ist ja auch immer, das kommt ja auch immer dazu, du darfst auch nicht vergessen, die Leute, die die Warrens erst engagieren und glauben, also jetzt aus meiner atheistischen, komplett ungläubigen, ich glaube auch nicht an übernatürliches Sicht, die sind vielleicht auch nicht ganz knusper. Und wenn die mir jetzt irgend so einen Schwachsinn erzählen dort, weiß ich jetzt nicht, wem ich am Ende glauben soll, ob ich den Parents, den Warrens oder gar keinem von denen glaube, weil auch die Leute, die diese Erscheinung sehen, die denken sich ja auch immer gerne noch Sachen dazu und so weiter und so fort. Also ich glaube, da muss man bei André, ich frag dich als Mitskeptiker, da muss man bei allen vorsichtig sein, bei allen Aussagen, glaube ich, die es da gibt. Ne?
Ich würde da gern vor André kurz noch reingrätschen. Ich glaube, die Menschen, die sich Geisterjäger ins Haus holen, die sind so saumäßig verzweifelt, dass man denen nicht böse sein kann. Das ist so, wie ich auch nicht auf Leute reinfalle, die auf irgendwelche Abnehmen- oder Heilstein-Betrugsmaschen reinfalle, weil ich denke, ja, die sind einfach fucking verzweifelt, die haben ein Problem, was sich nicht lösen lässt, wo ihnen kein Arzt helfen kann. Und dann lassen sie sich auf sowas ein. Ich kann denen nicht so wirklich böse sein. Den Warrens kann ich böse sein, weil die Kohle draus machen, aber den Leuten kann ich nicht böse sein, so richtig. Außer sie machen es auch nur für die Publicity, aber ja, wenn das nicht
das
der Fall ist.
Das wollte ich gerade sagen, das ist halt die andere Kehrseite.
Genau, ne?
Wenn du natürlich jemanden anderes hast, der sagt, das kriegt dann irgendwie vielleicht mediale Aufmerksamkeit, wir machen jetzt hier mal, wir erzählen jetzt mal, wir hätten hier Geister und dann gibt es einen riesen Medientrubel und dabei gibt es gar nichts, um einfach selber nur ein bisschen was rauszuschlagen. Das mag es ja auch geben oder gibt's. Das ist immer die andere Seite, aber ansonsten bin ich dabei Theresa, ja.
Dein Fazit, Laura.
Ach, soweit ist es schon.
Ja, und das auch als Erstes.
Und heute als Erstes, wow. Also ich würde sagen, insgesamt war ich damals, als ich den Film zuerst gesehen habe, sehr positiv überrascht. Für mich ist nach wie vor das Hauptding bei diesem Film Vera Farmiga und Patrick Wilson. Die finde ich diese Figuren ganz toll spielen. Auch wenn man natürlich ein Fragezeichen dahinter machen kann, wie realistisch die Darstellung von diesen beiden Figuren ist. Aber ich finde, die Emotionen und die Menschlichkeit, die diese Figuren ausstrahlen, ist für mich wirklich der Hauptgrund, warum ich mir diese Filme angucke, neben der Atmosphäre und den gruseligen Momenten, die durchaus vorhanden sind. Ich muss ein paar Abstriche machen für dieses Konzept Schwarz-Weiß und es gibt nur Gut und Böse und das halt irgendwie für mich auch von Anfang an das Setting so war, dass ich dachte, es wird keinem von den Kindern ernsthaft was passieren und wahrscheinlich auch keinem von den beiden Elternteilen. Also ich finde, dass es ein sehr gemäßigter Horror ist, wo man sich angenehm gruselt, aber wo man nicht damit rechnen muss, wirklich was Verstörendes, Brutales zu erleben. Und das kann ja durchaus auch was Positives sein, wenn es das ist, was man sehen möchte. Ich persönlich mag es so ein bisschen lieber, wenn es für mich unberechenbarer wirkt. dennoch finde ich halt den Film insgesamt sehr gut inszeniert. Das habt ihr ja vorhin auch schon rausgestellt. Da sind halt ein paar Sachen drin, wie das mit dem Klatschen, das mit dem Kleiderschrank, das Streichholz im Keller. Es sind wirklich viele effektive Szenen dabei und insgesamt mit diesem Haus, mit dem Garten, eine tolle Atmosphäre. Aber für mich ist es jetzt nicht ein Meisterwerk, trotz allem. Dafür ist es mir irgendwie zu vorhersehbar und zu strukturiert irgendwie, wie dieser Film sich ereignet von Anfang bis Ende. Mir geht es ähnlich wie André und Theresa, dass ich auch so diesen subtilen Part, die erste Hälfte, ein bisschen lieber mag. Und insgesamt wäre ich bei 3,5 Sternen.
André, dein Fazit.
Ja, bei mir. Ich muss sagen, dass ich jetzt im Rewatch wieder wirklich gemerkt habe, was auf jeden Fall, wie gesagt, die Qualität angeht, warum ich Conjuring immer so in dem beim Mainstream Haunted House Genre doch immer recht weit oben verortet habe, weil halt Warren wirklich drehen und inszenieren kann. So, ich finde, der Film zieht von vornherein gleich irgendwie in, sag ich mal, so einen Bann. Ich finde allein, wie der mit den Title Credits startet, das hat auch so was Oldschooliges irgendwie. Er hat halt ein gutes Händchen. Ich meine, Warren ist ja selbst auch einfach krasser Horrorfan. Du merkst ja auch immer wieder, wie er Sachen natürlich auch von früher aus seiner, wie gesagt, die er von früher kennt, so verwurstet. Und das hat halt schon so dezente Exorzist-Vibes und so. Also es hat so einen schönen Oldschool-Flair mit bedrohlicher Musik, mit einem sehr plain Intro-Logo, Cap und alles. Und dann eben, wie du reingehst, dann aber in die Kennenlernphase, sag ich mal, wie du erstmal die Warrens kennenlernst, wie du über die Arbeit was erfährst. Und dann aber eben auch natürlich die Familie, der geholfen werden soll, Familie Perrin, wie du die kennenlernst und schnell eben, und das mag ich an dem Film schon, dass er irgendwer meinte vorher ganz am Anfang ja auch, es geht ein bisschen zu schnell hier mit dem Spuk, so hast du, glaube ich, gesagt, Chris. Ich finde es hier gut, dass er so schnell reingeht, denn wir werden in der Reihe noch sehen, dass es auch anders geht, und ich muss sagen, dass das gefällt mir, dass er hier gar nicht lange fackelt, auch trotz der doch fast 2 Stunden Laufzeit dann auch gleich reingeht und klar macht, hier ist eine Bedrohung und die ist noch völlig unklar, wo die hingeht, was die will, aber hier ist eine Bedrohung und wir kommen so langsam rein, aber der Film spart sich eben gar nicht lange auf, da Atmosphäre zu erzeugen und gewisse Gänsehautmomente zu erzeugen, damit du gleich weißt quasi, was hier Phase ist und dich da auch nicht mehr richtig loslässt dann eben, und das gefällt mir richtig gut. Und spätestens eben, wenn natürlich dann die Warrens dann im Haus sind, dann wird es eigentlich nur intensiv und hab schon gesagt, Inszenierung fantastisch, die ganzen einzelnen Schreckmomente, ja, es sind plakative Jumpscares dabei, auf jeden Fall, das zeichnet die Reihe ja auch irgendwie aus und sag mal, Conjuring und Insidious, die haben ja beide auch den modernen Jumpscare so richtig hofiert, sag ich mal. Aber Warren, finde ich, ist trotzdem effizient und gerade auch in den Momenten, wenn er wirklich dann Atmo erzeugt, Lichtschattenspiele macht, einfach nur mit cleveren kleinen Gimmicks wie dem Klatschen und so weiter hantiert. Da gibt es einfach richtig schöne Einfälle, die immer wieder für diese Gruselmomente sorgen. Und ich finde, die haben es schon immer noch irgendwie in sich. Und als ich hier gestern den Rewatch gemacht habe, komplett Licht aus, nur den Film an irgendwie. Und das hat mich schon wieder ganz gut abgeholt, muss ich sagen.
Es kriegen jetzt alle Filme von dir, die wir nächste Zeit besprechen, so ein plus ein Stern obendrauf, weil die auf dem Fernseher so gut aussehen.
Nein, das ziehe ich natürlich ab. Naja, aber ich habe einfach gemerkt, wirklich, dass der Film dafür, dass man ja einfach als Stilgucker, dass wir da eben mittlerweile natürlich auch, ja, also den Film kennt man schon, man kennt die Tropes so, aber trotzdem, die Atmosphäre hat mich wieder bekommen und ich war schon doch hier und da gut gegruselt irgendwie. Das schafft er immer noch gut und das muss ich ihm anrechnen, auch wenn er so viele Tropes besitzt. Und das gefällt mir alles gut. Und dann eben, ja, wenn wir dann immer zum Finale kommen, so, ja, dann dreht er halt ein bisschen auf, es wird mehr dynamisch, ich möchte nicht actionreich sagen, aber klar will er ein bisschen Spektakel auch abfeuern, aber noch in einem Rahmen, das für mich hier völlig, völlig in Ordnung ist und dann eben auch dann Abschluss gut findet. Wie gesagt, ich finde auch, ein Film dürfte sich auch mal trauen, vielleicht eigentlich 100% Happy End zu finden, irgendwie noch eine Tür aufzulassen oder zumindest mit einem unguten Gefühl zu enden. Das macht er hier weniger. sondern er steigt dann eher nochmal mit diesem, ja, ne, war ja alles wahr, Ding aus, so. Aber ich finde, Conjuring ist ein rundum guter Film, ein guter Gruselfilm, ein guter Haunted House Film. Ja, man kann halt aber natürlich entsprechend so, ja, ne, die Darstellung der Warrens, ist das zu glorifiziert und so weiter, das haben wir schon gesagt, machen wir aber in anderen Franchises auch nicht. Wenn man es weiß, hat es vielleicht einen kleinen Beigeschmack. Ich finde aber in Teil 1 ist es auch noch nicht so ganz so wichtig, sage ich mal, wie in anderen Teilen. Dazu kommen wir dann im Laufe der nächsten Wochen nochmal zu dem Punkt, denke ich. Und ja, es sind dann wirklich nur so die Stellschrauben wie ein paar Tropes oder eine kleine Verschleppung hier und da. Aber alles in allem muss ich sagen, effizienter Horror, effizienter Grusel, der mich wirklich gut abholt immer noch. Und ich bin bei 4 Sternen tatsächlich.
Ja, ich finde auch, dass es The Conjuring trotz seiner eher formelhaften Struktur und der Versatzstücke, die wir schon eben aus zig anderen Filmen von Amityville Horror bis Poltergeist kennen, dass es irgendwie The Conjuring gelingt. Mit den guten Schauspielleistungen von Vera Farmiga und Patrick Wilson, mit der Inszenierung von James Wan, aber auch mit seiner, ja, schöne Atmosphäre, die er kreiert, irgendwie schon dieses angestaubte Horror-Genre so ein bisschen neu zu beleben oder zumindest für eine moderne Zuschauerschaft zu beleben. Auch wenn da natürlich Sachen bei sind, wie gesagt, es ist vielleicht der einen oder andere Jumpscare zu viel. Das Action, was André eben schon gesagt hat, was wir vorher schon gesagt haben, das actionreiche Hollywood-Ende mit dem Happy End ist so gerade so auf der Grenze, so zwischen cringe und gut. Wie gesagt, bin ich dabei, die André, ich würde mir auch mal wünschen, dass so ein Film vielleicht eben mal ein bisschen subtiler endet oder überraschend negativ endet vielleicht sogar, aber ja, das passt schon. Ich hätte vielleicht, das hatte ich am Anfang schon gesagt, ne, das hatte ich mit Laura ja kurz diskutiert, oder mit Theresa, ich weiß schon gar nicht mehr, dass ich mir gewünscht hätte, dass ich ein bisschen mehr Zeit verbringen kann mit den Warrens, mit den Parents. Die waren dann Ende gerade noch so tiefgründig genug, dass ich da so ein bisschen Anteilnahme mit denen hatte, aber ich finde, ist es ganz klar, dass die Warrens irgendwie hier die interessanten Personen sein sollen, über die ich mehr erfahren will. Und das funktioniert auch. Auch wenn man natürlich, wie gesagt, die Darstellung, die unkritische Darstellung der Warrens kritisch sehen muss, kann. Aber am Ende ist es halt ein Horrorfilm mit übernatürlichen Begebenheiten, an die ich ja ohnehin nicht glaube. Von daher ist mir das dann auch wiederum relativ egal. Ich finde, für Horror-Neuling ist The Conjuring vermutlich ein perfekter Einstiegsfilm, aber auch für uns alte Häsinnen und Hasen ist das was, da werden wir mit abgeholt und James Wan weiß immer, wie das funktioniert. Deswegen bin ich auch bei 4 von 5 Sternen. Theresa.
Ja, ich bin so ein bisschen irritiert, dass ihr das Ende so klischeehaft findet, weil mir ist aufgefallen, dass das vermutlich der einzige Geisterfilm auf dieser Welt ist, der nicht mit einem End-Jumpscare endet, der nochmal impliziert, dass das Böse doch noch nicht weg ist. Und ich finde, das hat mich allein schon erstaunt, dass hier dieser Trope nicht rausgeholt wird.
Hast du die Post-Credit-Scene nicht gesehen?
Was ist denn die Post-Credit-Scene?
Nein, es war ein Spaß.
Ach, Chris. Also, weil ich habe ganz genau hingeschaut, am Ende ist ja nochmal diese Spieluhr und da habe ich so genau in den Spiegel geschaut, also ich sehe da bestimmt was und dann so, oh, nein, okay, das Böse ist offensichtlich wirklich besiegt. Das ist doch auch mal was Neues und das ist dann auch das, was ich an dem Film gut finde, dass der, so klischeehaft er irgendwie ist, auch trotzdem immer Dinge macht, die irgendwie dann erstaunlich wenig klischeehaft sind. Ich finde zum Beispiel die Jumpscare-Rate in diesem Film erstaunlich gering. Also ich glaube, allein der Trailer zu The Nun 2, den ich 80.000 Mal gesehen habe, hat 3-mal so viele Jumpscares wie dieser Film. Und das hat mir auch gut gefallen. Und vor allem geht es halt auch erst relativ spät damit los. Und wäre was ich irgendwie auch anders im Kopf hatte. Ich dachte, da sind viel mehr Jumpscares. Und insgesamt, ja, habt ihr schon gesagt, solide inszeniert, Geschichte irgendwie jetzt nicht originell, aber ist schon irgendwie alles okay. Und ich finde, das ist ein solider Film, der Spaß macht, der gruselig ist, der jetzt aber auch das Rad nicht neu erfindet und bin dann bei 3,5 Sternen.
Ja, das ist doch gut. Da bin ich schon mal gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Ich habe auch The Conjuring 2 nur einmal gesehen, auch im Kino, glaube ich. Und das war für mich der beste Film aus diesem ganzen Universum. Ich bin gespannt, ob er diesen...
Hä? Aller Zeiten.
Aller Zeiten. Ich bin gespannt, ob er diese Aussage standhalten kann in der nächsten Woche. Mal schauen.
Ich wünsche mir übrigens, dass du jetzt Lauras, wie heißt es nochmal, Laura? Wie heißt die Geist?
Betsybar.
Du nimmst das jetzt, schneidest das aus und legst das immer drüber, wenn ich das falsch ausgesprochen habe.
Genau. Dankeschön. Das verspreche ich dir, dass ich das gemacht habe, wenn die Leute das hier hören. Auf jeden Fall mache ich das, André. Hoch und heilig.
Das glaube ich nicht ohne Beweis.
Tja, die Warrens hatten auch keine, von daher. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, Laura, Theresa, André. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit The Conjuring 2. Bis dahin habt eine schöne Zeit und guckt nicht in die Zwischenwände eurer Häuser. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
They're coming to get you, Barbara.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger fuel centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.